Auf ein Bier, liebe Freunde der Demokratie. Heute geht es um Helldivers 2. Ja, endlich, nachdem irgendwie der große Hype im Internet schon ein bisschen abgeflaut ist, bin ich mir nicht zu schade, trotzdem meinen Senf dazu zu geben, denn so viel sei vorweggenommen, ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Spiel, aber auch ein kleines Problem. André und Jochen haben es nicht gezockt, Dom nur ein klein wenig und hat nicht so wirklich viel beizutragen. Was tun wir da? Gott sei Dank, ja, hat da der André in seinem Folianten mit den ganzen Visitenkarten geblättert, ja, eine dieser klebrigen Plastikseiten nach der anderen umgelegt, bis er ihn gefunden hat. Matthias Hensel, ehemals beim Radio NRW, da hat er auch mit uns schon mal einen Podcast gemacht, Runde 410, Spielejournalismus für die Massen. Inzwischen ist er beim WDR, beim Fernsehen gelandet und er hat eifrig Helldivers 2 gespielt. Der Mann kann außerdem sprechen und jetzt lasse ich ihn auch endlich. Hallo Matthias.
Wunderschönen guten Tag. Eigentlich war das ja andersrum. Ich schreibe André immer so zwischendurch, meistens so noch 2 Bier und denke mir immer so, ey, aber habt ihr nicht, also gibt's nicht mal irgendwie so ein Thema, also ich hätte ja schon mal Bock wieder mit euch zu sprechen. Ne?
Ach, so war das. Ja,
genau, wie so eine chinesische Wasserfolter. Immer mal wieder, immer so mit so Augenzwinkern droppen und irgendwann ist er weich geworden. Irgendwann wird er dann weich und sagt, ach ja komm, Sebastian, mach mal was mit dem.
Ja, es war perfekt. Es war das perfekte Timing. Ich weiß gar nicht die Hintergründe, das habe ich mir jetzt einfach so ausgemalt, weil wir brauchten einfach noch jemanden, der das Spiel lange genug gespielt hat und ein Stück weit bin ich sehr froh. Wir haben auch noch aus Bonding-Zwecken noch eine Runde zusammen gespielt, aber bevor wir über das Spiel reden, reden wir, wie es die Tradition verlangt, über Bier. Trinkst du eins?
Ja, ich habe mir gerade extra nochmal eins geholt, weil im letzten Mal, als wir gesprochen haben, als ich mit André und Jochen gesprochen habe, da habe ich das nämlich überhaupt gar nicht vorher gewusst, dass wir hier auf ein Bierchen machen und da hatte ich keins am Start. Da habe ich dem Jochen nur den Vorwurf gemacht, dass er zwar mal ein gutes Stauder getrunken hat, aber nicht gesagt hat, wie es ihm geschmeckt hat. Und jetzt, also gutes Stauder, Essener Privatbrauerei, ne, muss man ganz kurz mal Werbung machen, super Bier. Und jetzt habe ich mir das Bierchen davon geholt. Das kleine 033 ist ein bisschen sommerlicher, bisschen
so ein leckisches, so ein kleines, ne? so ein kleines Pilzchen. Ne?
Das könnte ein bisschen kühler sein, weil das nur so Kellerkühl ist, aber...
Wir sind da auch nicht mehr jung. Wir kommen langsam in das Alter, wo Kellerkühl ausreicht. Ja?
Ich will es auch mal, warte mal, ich mach mal ganz kurz auf.
Oh. Ah. Klingt ja locker. Ne. So ein keckes 033 habe ich hier auch vor mir stehen, allerdings alkoholfrei, die Spalterfreiheit, ein mein Go-To-Alkfreies aus der Spalterbrauerei im gleichnamigen Ort mit dem gleichnamigen Aroma Hopfen. Sehr, 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 sehr gut und ich bin heute einfach zeitlich nicht dazu gekommen, Bier zu holen. Ich gehe nachher noch in die Kneipe, glaube ich. Heute ist so ein Tag.
Wir haben Donnerstag.
Donnerstag ist der kleine Freitag. Sag dir, in meiner Stammkneipe ist da heute mehr los als morgen.
Ja, gut. Ja, ich, weißt du, meine Frau hat Frühschicht. Das heißt, also wirklich Frühschicht. Die ist um 4 Uhr, muss sie raus. Das Problem ist, in den allermeisten Fällen wacht dann auch unser Kind auf. Das heißt, auch ich muss, also ein Bierchen ist, es geht schon so. Kneipe ist ein bisschen zu weit weg.
Wir haben ohnehin, ja, Menschen wie wir haben die Kneipe und den Exzess mit Alkohol ersetzt durch etwas Gesünderes, durch Videospiele und schön. Ja, schön, wenn ein Spiel um die Ecke kommt, das einen so richtig packt und begeistert und überrascht und fasziniert und einen Redebedarf auslöst. Und das ist bei Helldivers 2 auf jeden Fall passiert. Bevor wir da so richtig zum Spiel kommen, vielleicht noch so ein bisschen zu den Hintergründen, dem Weg zu Helldivers. Kennst du das Studio? Kennst du den Vorgänger? Das kommt vom schwedischen Entwickler Arrowhead Game Studios.
Ja. Ja, ich habe tatsächlich erst hinterher erfahren, was die alles gemacht haben, wenn man mal ein bisschen googelt. Den direkten Vorgänger Helldivers 1 habe ich auch gespielt. Der war ja mal vor, weiß nicht, zig Jahren hier in dem PlayStation-Abo. Wie heißt das Ding? PlayStation Plus? PlayStation Plus, ja. Da war es irgendwann mal kostenlos mit dabei als Spiel des Monats. Und da hab ich mir das geholt und auch ein paar Freunde und fand das auch total geil. Hab's aber irgendwie aus irgendeinem Grund dann nur ein paar Stunden gespielt und zufälligerweise, ich glaube vor, weiß nicht, 3 Monaten oder sowas, dann nochmal mit einem Freund angefangen und haben uns auch wieder gedacht, ey, eigentlich total geil, macht total Laune und haben es dann nochmal irgendwie 5 Stunden gespielt. Also das kenne ich und ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das Erstlingswerk von denen gewesen, dieses Magica oder sowas, was auch schon die DNA von Helldivers so ein bisschen zeigt, ne? Also, oder man sieht zumindest, dass sie andersrum ist, ja, ne? Helldivers hat die DNA von Magica. oder Magica. Genau. Aber die anderen Spiele, ich weiß gar nicht, die hatten noch so Gauntlet oder sowas, so ein Remake gemacht.
Ja, die waren auch jeweils, da war noch The Showdown Effect, so ein Side-Scrolling-Action-Spiel aus der Seitenansicht und ein Gauntlet, so ein Top-Down-Action-Rollenspiel, das war für Warner damals, die waren beide auch nicht so erfolgreich. Also Magica finde ich schon erstaunlich, das war so ein sehr chaotisches Koop-Spiel, wo man eine Bande Zauberer gespielt hat, 4 Stück, und hat sich da aus ganz vielen verschiedenen Elementen, ne, so Wasser, Feuer, Eis, einfach so als auf Tasten am PC gelegt, sich Zaubersprüche zusammengedrückt. Und je nachdem, welche Tastenreihenfolge man da gewählt hat, wurde das ein Schildzauberer oder irgendwie ein Zauberstrahl mit verschiedenen Elementen. Das könnte eine Explosion sein, die Gegner, die dich heilt, oder auch eine, die Schaden macht. Und auch damals schon gab es ein großes Chaos, da Friendly Fire, und eben ein seltsames Spielprinzip. Und das hatte einen gewissen Kultfaktor. Den Nachfolger hat ein anderes Studio gemacht, dann haben sie ein bisschen rumgewurschtelt. 2015 dann Helldivers, die Magica-Formel in ein Science-Fiction-Kriegsszenario, immer noch Top-Down, immer noch Koop, immer noch Friendly Fire und immer noch eine etwas komplizierte Bedienung, weil man da all die Superwaffen und auch sowas wie ein Revive mit einem sogenannten Strategiemsystem damals schon ranholen musste. Da musste man eine Schultertaste gedrückt halten und dann eine Kombination aus Pfeiltasten eingeben, so ein bisschen wie bei Dance Dance Revolution oder sowas. So praktisch ein Mikrospiel, eine kleine Aufgabe, die Konzentration kostet und im Eifer des Gefechts auch echt knifflig ist, um dann eben Luftschläge anzufordern oder eben einen Kumpel, ein Teammitglied wiederzubeleben, nachdem man es halt versehentlich erschossen hat. Damals war das voll ausgelegt auf sich hinknien, damit der Typ hinter dir über den Kopf drüber schießen kann, wegen dieser Perspektive.
Es war auch wichtiger, ne? Also wenn du auf dieser Draufsicht hattest und die Level waren zwar relativ groß, aber, also was heißt relativ groß, die waren ein bisschen schlauchiger. Und deswegen hast du viel häufiger eben noch, weil dir auch eben die dritte Ebene fehlte. Ne? Also ne, wir haben ja von, es war ein 3D-Spiel, aber du hast von oben drauf geschaut, konntest du halt eben nicht bewusst groß nach oben oder unten schießen. Deswegen war es halt viel häufiger so, dass du einfach vor deine Freunde gelaufen bist und dann von denen abgeballert wurdest oder eben andersrum nicht drauf geachtet hast, dass vor dir jemand war. Und deswegen die klassische Taktik einfach nur, dass einer einfach immer die ganze Zeit rumgekraucht ist auf dem Boden und der andere dann über dich hinwegschießen konnte. Und wenn man das aber einmal verinnerlicht hatte, war das geil. Also weil dieses Friendly Fire ist ja auch relativ selten, sag ich mal, in diesen Koop-Spielen zumindest so stark ausgelegt, dass sie auch diese Konsequenzen hat. Also mal ist es so, dass du ja abgeballert wirst oder auch einen Schaden nehmen kannst, aber sehr abgeschwächt. Du merkst einfach nur, da sollte ich jetzt vielleicht nicht in das Gewehrfeuer. Hier kann es sein, dass du mit einer Salve dann eben tot bist.
Ja. Und das ist dann etwas, das muss man lernen. Das hat ein bisschen Geschmäckle, das ist ein bisschen sperrig. Das entspricht nicht deinen Erwartungen an so einen Twin-Stick-Shooter, aber es hat dann durchaus seinen Reiz. Auch damals, das Spiel war schön gerahmt in so eine so satirisch-faschistische Science-Fiction-Geschichte. Sehr ähnlich wie Starship Trooper, und Teil 2 macht's genauso. Lange ist da nichts passiert. 2015 Helldivers und jetzt 9 Jahre später Helldivers 2. Dazwischen kein Lebenszeichen vom Studio, und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis Helldivers 2 überhaupt angekündigt wurde. Als das angekündigt wurde, habe ich mich echt gefreut. Ich mochte den Vorgänger, den habe ich auch ein paar Stunden gespielt. Das war jetzt nichts Regelmäßiges für mich geworden, aber ich habe das in guter Erinnerung gehabt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen, ich habe nicht erwartet, wie gut es wird. Insbesondere, als ich die Gameplay-Trailer sah, und das sah alles so ein bisschen, so ein bisschen generisch aus. Ja, so Third-Person, Science-Fiction-Szenario, Leute in Kampfpanzerungen ballern auf irgendwelche Aliens oder Roboter. Das sah für mich nicht so geil aus, wie es letztendlich ist. Wie hast denn du so den Launch des Spiels erlebt? Und hast du auch gleich zum Release zugeschlagen, oder hast du auch erst diese Welle des Hypes über das Internet reinbrechen lassen, bevor du so richtig aufmerksam wurdest?
Ich hatte ich weiß gar nicht, wann der erste Trailer dazu rauskam oder so. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich dann halt gedacht habe, ach krass, das ist jetzt der zweite Teil von diesem Helldivers. Weil das ja ganz anders aussah. Und dann war ich erstmal sehr dieses Fremdschämen-Gefühl bei diesen vorgespielten Gameplay-Szenen, wo die sich so cool unterhalten und dann, du hast mich erschossen, oh man, komm, ich hol dich jetzt nochmal zurück, und oh mein Gott, da kommt ein großer, böser Gegner, ein Bug, und ich hol jetzt mal kurz meinen Orbital Strike rein. Das finde ich immer ganz, ganz schlimm. Dachte mir aber auch schon, Aber krass, sieht irgendwie geil aus. Ich dachte, das wäre jetzt nur so ein kleines, also Arrowhead sagt mir da wirklich nicht viel, so ein kleines Studio, kriegen die das gebacken? Jetzt so ein 3D-Spiel. Third-Person-Shooter ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und war da zumindest schon, ich dachte mir, okay, schaue ich mir an, habe das dann lange Zeit vergessen. Und dann, als es rausgekommen ist, ich weiß gar nicht mehr, ob ich... Ich glaube, ich habe es mir, also wenn ich direkt am ersten Tag des Releases irgendwie ein oder zwei Tage später geholt, weil ich weiß gar nicht mehr warum, ich hatte irgendwie Bock drauf und war dann so schnell angefixt und dann so schnell genervt davon, dass ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei Rezensionen auf Steam geschrieben. Ich bin 19 Jahre bei Steam, habe ich letztes Mal gesehen. Zweimal habe ich eine Rezension geschrieben, eine positive und eine negative. Und die negative ist immer noch bei Helldivers 2, obwohl ich das Spiel total geil finde.
Oh ja, 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 ja. dazu kommen wir noch ein bisschen, wie das Spiel und seine Community und wie das mit dem Erfolg alles so ging. Das ist eine dramatische Geschichte, eine Beziehung, die andauert und die relativ turbulent ist. Ja, das ist nicht die das Bild einer Ehe, sondern das ist schon eher eine Soap-Opera. Aber ja, am 8. Februar ist das Ding erschienen. Ich bin erst dann so vor zwei Wochen dazugekommen. Aufnahmetermin ist jetzt hier Mitte März oder Anfang März. Also ich seit Ende Februar zocke ich das dann auch. Das war dann der Moment, wo das auch ein bisschen stabiler geworden ist. Es gab in den ersten Wochen durch den extremen Erfolg des Spiels schon gravierende Serverprobleme und Login-Probleme und Progressionsprobleme und da haben viele Leute sehr, sehr frustriert, weil sie ja Spaß hatten mit dem Spiel, aber da es dann nicht spielen konnten, sehr verärgerte Nachrichten hinterlassen, genau wie du. Das war ja teilweise auf Steam irgendwie negativ bewertet oder zumindest mixed bei sehr, sehr vielen Reviews. Das hat sich inzwischen gebessert, aber da ist auch noch nicht alles durchgestanden.
Ja, ich habe es auch gerade immer geschaut. Mittlerweile, also es war lange Zeit wirklich auf ausgeglichen insgesamt. Mittlerweile steht es auf sehr gut und auch ich werde irgendwann meine negative Rezension, wenn ich dann mal dran denke, wieder auf positiv schalten. Gut. Aber ich war wirklich, wirklich sauer. Also man muss vielleicht nochmal zu verstehen, also mich kennt man ja nicht, deswegen ich habe wenig Zeit zum Zocken. Ich zocke gerne, ich zocke seit ich denken kann und ich werde auch hoffentlich bis an mein Lebensende spielen, aber einfach durch Family, durch Arbeit und sowas bin ich in diesem Rhythmus gefangen. Ich habe meistens irgendwie ein Singleplayer-Spiel, was ich mal zocke, wenn ich ein bisschen Zeit habe und ich habe halt meistens auch ein Multiplayer-Spiel, was ich noch mit einem guten Kumpel zocke und das dann auch gerne mal exzessiver. Habe lange Zeit Overwatch gezockt, habe lange Zeit dann irgendwie The Finals jetzt auch nochmal gespielt, fand ich gut und jetzt sind wir eben bei Helldivers gelandet, aber wir kommen halt auch nicht so häufig dazu, Videospiele zu spielen. Aber und wenn, und dann kam es genau nämlich zu dem Fall, sitzt du da abends, denkst du, jetzt hast du ein Bierchen, jetzt hast du 3 Stunden Zeit und dann funktioniert es nicht. Und das ist auch 1,5 Wochen nach Release, wo du einfach denkst, oh Leute, es kann doch nicht so schwer sein. Und ja, es ist natürlich technisch gesehen und sowas natürlich immer schwer, wenn du kannst nicht einfach ein paar Server hochfahren, weil die ja auch von dem Erfolg dann doch relativ überrascht waren. Aber das ist mir als Spieler halt irgendwie egal gewesen.
Ja. Ja gut, dann reden wir jetzt auch noch ein bisschen länger drüber, bevor wir überhaupt das Spiel erklären. Ist aber auch egal. Das war schon eine unerhörte Situation. Die haben nicht mit so viel Erfolg gerechnet. Das war ja ein Peak von 460.000 bei Steam gleichzeitig. Auf dem PC scheint es deutlich mehr gespielt zu sein. Also da kommt vielleicht noch irgendwie ein Drittel mehr auf der PS5 dazu. Das sind die beiden Plattformen des Spiels. Und das ist sehr, sehr viel mehr, als eigentlich die ganze Infrastruktur konnte. Der CEO des Studios ist da aber relativ transparent bei Discord und bei Twitter und er hat das auch parallel ganz gut erklärt und so ein bisschen auch die Wogen geglättet, dass es zum Beispiel gar nicht eine Frage ist von der Menge an Servern. Man kann Google und Amazon ja Geld geben und dann skalieren die deine Server und dann hast du mehr Serverkapazität, aber es geht nicht rein um die Spielserver, sondern ihr ganzes Backend für sowas wie die Spielerprogression, ne? Man schaltet ja Dinge frei, man hat ein Charakterlevel, man hat irgendwie ein Inventar und all sowas muss ja auch getrackt und gespeichert werden und protokolliert und die Masse an Spielern, die gleichzeitig gespielt hat, hat diese Systeme komplett überfordert und da konnte man nicht einfach einen Server draufwerfen. Da haben dann 4 arme kleine Backend-Entwickler den Höllenmonat ihres Lebens hinter sich gebracht und da auch fleißig gepatcht. Kamen auch regelmäßig Hotfixes und so weiter raus, aber es dauerte Wochen, bis das durchgestanden war. Und auch bei mir ist es so, dass ich die in den ersten Matches, die ich mit auch so meiner Feierabend-Crew, das ist eine, die sonst eher so in den Battle Royales zusammenkommt, oder auch mal bei einem Tom Clancy's Breakpoint, da ist dazwischen The Division, kann das sein? irgend sowas.
Ja, ja.
Und nicht The Division, das andere. Also Tom Clancy-Ding, ist auch völlig egal, die fühlen sich alle gleich an. Und da war es auch echt ärgerlich, als wir zu vier zusammenkamen und haben keine Möglichkeit gefunden, dass wir einander verstehen. 3 von 4 haben sich im Ingame-Voice-Chat verstanden, 3 von 4, aber anders sortiert, haben sich über eine PlayStation-Party verstanden, über so ein Voice-Chat. Alle 4 gleichzeitig ging einfach nicht. Das war so mit der Höhepunkt der Serverprobleme und das war eine frustrierende Sache. Wir konnten immerhin zusammen spielen, aber ich kann voll verstehen, dass Spieler davon extrem angenervt sind, wenn ein Spiel, das erschienen ist und nicht erst gestern, sondern seit 2 Wochen draußen ist, nicht funktioniert.
Ja.
Furchtbar.
Und auch 40 Euro kostet. Also nur 40 Euro, ne? Das muss man da auch so sagen, ja. Aber 40 Euro. Und es geht halt auch nur online, ne? Also du hast halt keinen Offline-Modus. Du hast halt keine wirkliche, du kannst alleine spielen, aber es ist keine Singleplayer-Erfahrung. Also du bist darauf angewiesen, dass du dich einloggen kannst. Und die Probleme sind ja auch noch alle nicht behoben. Ich meine, gerade vielleicht noch mal ein bisschen weit hier vor oder sowas. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht richtig über das Spiel gesprochen. Nee. Ich mache hier so einen auf André. Der würde jetzt sagen, Moment, lass uns doch gleich erstmal erklären, worum es in dem Spiel geht.
Nee, es ist okay, wir reden. Das macht, glaube ich, vielleicht sogar noch spannender. Vielleicht, ja, gut, dass wir keine Telemetrie haben. Dann würde ich hier sehen, wie der Zuschauerbalken in den Keller rutscht. Weiß. Aber vielleicht ist es sogar spannend, ne? Vielleicht reizt das den Menschen da draußen, wenn er wissen will, worüber reden sie denn eigentlich? Was ist das für ein mysteriöses Spiel? Und ich glaube auch durch Diffusion haben und Osmose haben auch schon viele Leute eine Idee, was hält da was ist. Aber tatsächlich war das Anlass für eine große Aufregung. Bis heute ist das eine sehr sensible Community und ich glaube, wir werden zum Ende auch nochmal über den aktuellen Gossip reden. Ist vielleicht ein bisschen zu viel, wenn wir das jetzt alles vorankippen.
Aber man muss ja aber auch sagen, das kann man ja auch sagen, wir haben ja auch einmal zumindest zusammen gespielt, du auf der PlayStation 5, ich am PC. Haben uns gefunden, es hat sofort funktioniert mit diesem Friend-Code, den man da eingeben musste und wir haben uns verstanden. Also das ging zu.
Es ist deutlich besser geworden. Ich habe in den letzten Tagen auch immer wieder Helldivers gespielt. Das ist so ein Spiel, wo man regelmäßig eine Session einlegen kann und es hat für mich auch immer gut funktioniert. Es gab hier und da ganz kleinere Glitches, aber die Phase der schweren Probleme ist vorbei. Gott sei Dank.
Ja.
Und jetzt kommen wir mal zum Corpus Delicti, kommen wir mal zum Spiel Helldivers 2. Ich habe es vorhin schon ganz grob angerissen, ein Militärshooter, Co-op mit Friendly Fire, mit Science-Fiction-Szenario, so ein bisschen Starship Troopers. Gerade Teil 2 ist nicht bloß ein bisschen Starship Troopers, zur Hälfte wirkt das Spiel wie eine dreiste Kopie.
Ja, total. Also direkt sogar, wenn man einsteigt, ne? Also das Erste, was man davon sieht, Starship Troopers, ihr habt ja letztens erst drüber gesprochen, es gibt ja auch ein Starship Troopers Game, habe ich übrigens auch gespielt, fand ich so und deswegen habe auch allen erzählt, mit denen ich dann, also vielleicht meinen 2 Freunden, die ich noch habe, Helldivers ist einfach das bessere Starship
ist
Troopers,
es?
Aber es benutzt ja auch alle Elemente, die diesen Starship Troopers macht, also direkt angefangen von der Erzählweise, dass du halt so Werbeclips siehst von
Propaganda, ja?
Werbeclips ist gut, Propaganda-Videos, wie dann wir alle dazu angeraten sind, doch den Helldivers beizutreten, um die Demokratie, die gelenkte Demokratie, super Übersetzung übrigens von Managed Democracy im Englischen, die zu verteidigen gegen die bösen Bugs und Automatons.
Ja, nicht bloß Insektenriesige, sondern auch Roboter gibt's als Gegner. Das sind die beiden Geschmacksrichtungen, aus denen man derzeit auswählen kann. Im Vorgänger gab's 3 Parteien. Wir haben es also wahrscheinlich auch in diesem Spiel irgendwann nochmal mit den Illuminati, mit so einer Alien-Rasse zu tun, die ein bisschen in Helldivers 1 ein bisschen schwer bestimmbar sind. Also irgendwie so nicht die kleinen grauen Männchen, aber schon eher sowas wie die Protoss wie die Protoss vielleicht so ein bisschen. Aber das ist, wer weiß, ob sie sich in Teil 2 auch genau an diese Vorlage halten. Es gibt jedenfalls aktuell 2 Gegnerfraktionen und das Kernspielprinzip ist, wir sind das Kanonenfutter dieses Super Earth, der Übererde im Deutschen, dieses Regimes und wir werden praktisch getrocknet auf einem Super Destroyer, also auf einem Raumschiff aufbewahrt und vom Gefechtseinsatz werden wir aufgetaut und dann mit einer Art Projektil auf die Planetenoberfläche geschossen in Trupps von bis zu 4 Personen und erledigen da allerlei Aufträge. Ja, da geht's darum, eine Atombombe scharf zu machen und zu zünden. Da müssen wir irgendwelche geologischen Proben sammeln, vielleicht auch mal hier und da eine Propagandaübertragung beenden, weil da Hochverrat begangen wird. Wir müssen Gegnerwellen abwehren, wir müssen Roboterfabriken oder Käfernester zerstören und so weiter und so fort. Da gibt es ein großes Spektrum an Missionszielen. Das ist alles so ein bisschen open-worldig, also es ist eine offene Spielwelt, die hat allerdings eine Begrenzung. Außerhalb dieses Missionsgebiets wird man dann wegen Hochverrats bombardiert. Aber es ist sehr weitläufig und außerirdisch. Und es gibt eine relativ große Vielzahl an verschiedenen Planetenbiomen und dort sind wir dann unterwegs und erledigen Aufträge und ballern und
ballern.
Ja, und das macht und Spaß. Ballern. Das macht so viel mehr Spaß, als ich es gerade erkläre.
Ja, das ist der Hammer. Das klingt auch so, ich habe auch einen anderen Kumpel, den habe ich noch nicht überreden können. Der hat sich schon geholt. Mhm. Aber ich da habe vorhin mal geguckt, der hat, glaube ich, 19 Minuten in diesem Spiel verbracht. Also ich glaube, das Tutorial einmal durchgespielt.
Ja.
Und ich habe gesagt, du musst es erleben. Und ich versuche es ihm immer wieder irgendwie zu erklären. Und jetzt schaffe ich es nicht. Es ist natürlich jetzt eine schlechte Voraussetzung für so einen Podcast, wo ich genau das dann auch wieder versuche, dazu erklären. Aber es ist tatsächlich so, und auch wenn man es noch im Detail weiter erklärt, du sagst halt relativ viele verschiedene Missionen, die sind aber im Zweifel, und das finde ich gar nicht schlimm, alle sehr, sehr ähnlich, weil es geht darum, gehe zu diesem und diesem Punkt und mach da etwas. Meistens muss man da irgendwie ein paar Knöpfe drücken. Das ist ähnlich wie bei diesen Stratagems, die man dann auswählen kann, um seine Superwaffen zu zünden, oder Spezialwaffen, wie man immer das auch nennen möchte. Es ist halt so, dass du eine bestimmte Tastenkombination aus rechts, links, oben, unten eingeben musst, um dann zum Beispiel den Raketenstart einzuleiten. Das Gleiche machst du dann auch nochmal an einem anderen Punkt, wo du dann vielleicht vorher nochmal eine Festplatte irgendwo reinschieben musst, dann wieder einen Code eingeben musst. Das Gleiche machst du auch bei diesem schon besagten Propaganda Turm, wo du aber auch, ne, das ist ein kleiner Trick, den man rausfinden kann, ja auch einfach die Bildschirme oben abballern kann, die an einem Turm hängen. Da muss man die Sachen gar nicht mehr eingeben, sondern hat sofort diesen Missionspunkt erledigt. Aber sie ähneln sich alle schon sehr und eigentlich ist das Spielprinzip nur, irgendwo runterkommen, zu Punkt A, B und C gehen und dann am besten noch zu Punkt D und wieder wegfliegen auf dein Schiff, damit du nicht von den Bugs oder Automatons da irgendwie plattgerannt wirst.
Genau. Zum Schluss steht die Extraction an, da muss man auch noch einen Code eingeben, ein paar Minuten warten, bis das Shuttle kommt, das einen abholt und da auch noch Gegnerwellen standhalten. Es gibt auch einen Missionstimer. Wenn der abgelaufen ist, dann kannst du plötzlich keinen Nachschub mehr holen, kannst plötzlich nicht mehr deine ist ja nicht so, dass du die gefallenen Kameraden wiederbelebst, ja? Du holst einfach einen neuen,
ja,
der da wieder vom selben Spieler gesteuert wird.
Und das habe ich am Anfang gar nicht kapiert, auch als du gerade gesagt hast, dass du ja tiefgefroren bist und dann aus deiner Kryostase da rauskommst. Ich habe das am Anfang gar nicht kapiert. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein Grafikglitch oder irgendwie sowas. Und das, warum? Mhm. Oder das wären noch irgendwelche Nachwirkungen von dem Eisplaneten, wo ich gerade war. Und dachte, warum komme ich denn da jetzt so gefriergetrocknet da raus? Also, naja, egal, bis ich dann das wieder verstanden habe. Ach ja, okay, das ist Teil auch dieser Lore, die ist nicht besonders tiefgründig, aber es sind sehr viele Sachen dabei. Und wenn wir vielleicht auch nochmal drauf kommen, wenn wir über die Memes und sowas sprechen, die zumindest dazu anregen, in lustiger Runde drüber nachzudenken, wie diese Welt denn überhaupt richtig funktioniert. Und dazu gehört eben auch dazu, wenn du tot bist, dann bist du tot. Dann kommt nur noch ein Klon von dir oder was auch immer, der genauso ist wie du.
Aus den Spielspaßgründen, aber so in der Realität des Spiels werden hier einfach Leute verheizt, indem sie wie Patronen auf dem Planeten gefeuert werden und dort halt irgendwas erledigen. Es hat halt den Spaßfaktor, der sich aus so vielen Details und insgesamt eigentlich diesem Setting und der Rahmung erklärt. Für mich habe ich jetzt hier einen Satz gefunden, der, um den Spaß und die Faszination von Helldivers zu erklären, der ist ein bisschen plump, aber ich sage Ihnen einfach mal, Krieg ist schon irgendwie geil.
Ja, das stimmt. Das ist nämlich so, es hat mich auch irgendwie daran erinnert, wie als wird man, naja gut, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel Fernsehen geguckt bei meinen größeren Geschwistern früher, aber wenn man als Kind so Krieg gespielt hat.
Genau.
So einfach sich so hinwerfen mit einem Ast im Wald auf dem Graben und einfach du, 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 du.
Ganz genau.
Hier Tannenzapfen. Natürlich würde ich hoffen, dass ich meinen Sohn sowas nicht macht. Weder hinterher machen, weißt du, jetzt mit ein bisschen Abstand. Aber Satz finde ich gut.
Ja, es geht um die Faszination des Krieges, um diese Heldenfantasie. Das Ganze ist ja in so einer propagandistischen, sehr zynisch gehaltenen Rahmung. Aber das Spiel, die Protagonisten im Spiel selber nehmen das alles 100% ernst. Wir sind praktisch die hirngewaschenen Truppen eines faschistischen Regimes, die sie für die Guten halten und die das Universum von irgendeinen Bösewichten befreien, die vielleicht auch gar nicht böse sind. Letztendlich ist es aber egal. Es gibt ja eine Materialschlacht vom Feinsten. Wir haben riesige riesengroße Wumpen in der Hand. Jeder fucking Krieger hat eine coole Rüstung. Das ist auch so ein Customization-Bestandteil. Jeder von uns hat einen Superhelden-Cape um. Das ist einfach nur da, um cool auszusehen und es sieht cool aus. Und wir haben offensichtlich, nicht bloß wir Spieler, sondern auch die Spielfiguren, wie sie miteinander reden, diese Voice-Samples, die sie haben, haben irgendwie Spaß bei dieser Mission. Es ist ein Spiel, wo wenn man lange den Flammenwerfer, ne, den Abzug gedrückt hält oder das Maschinengewehr komplett in ein Magazin durchlaufen lässt, dann schreien die plötzlich Democracy oder fangen an zu lachen. Und das ist diese Ästhetik und die Explosion in diesem Spiel und die Beleuchtung sind der Hammer. Es gibt diese Strategeme, die ich eben schon erwähnt habe. Das ist euch vielleicht gar nicht klar, die das Spiel nicht kennen, was für ein essentieller Bestandteil ist, das fürs Spiel ist. Die wählt man vorher aus, das ist so eine Progression, da kann man immer mehr freischalten, immer größere Kaliber und coole Zusatzwaffen und dann hält man halt die Schultertaste gedrückt und mitten im Gefecht, wenn du von einem Schwarm Käfer verfolgt wirst, die Säure auf dich spucken oder von einem Trupp Roboter beschossen, ist das echt schwierig. Ich weiß gar nicht, wie es auf dem PC ist. Auf der Konsole, auf der PlayStation hält man die L1-Taste gedrückt und gibt dann einen Code ein mit dem Digipad. Ja. Und dann verwandelt sich sozusagen so ein Transponder, den hat man in der rechten Hand. Und den wirft man dann irgendwo hin wie eine Granate und da entsteht ein Licht bei so freundlichen Sachen, wie zum Beispiel Vorratsdrops oder irgendwelche Waffen, die dann runterfallen, die du aufnehmen kannst. Spezialwaffen ist der blau. Bei tödlichen Sachen ist der rot. Es gibt natürlich auch hier Friendly Fire. Die anderen sollten da möglichst weggehen. Du solltest das nicht deinen Leuten vor die Füße werfen, sondern vielleicht eher in eine Gegnerbasis. Aber dann kommt halt der Strafing Run mit den Gatling Guns von dem Flugzeug und der sieht cool aus und das ist halt noch Babykram. Ja. Du kannst auch den Orbitallaser nach unten feuern, der auch wirklich, wenn du in den Himmel guckst, einen dieser Super Destroyer gehört. Du kannst eine 500 Kilo Bombe zünden, die einfach nur eine riesengroße Wahnsinnsexplosion erzeugt. Napalm Strikes, Clusterbomben, Orbitalbarragen, da gibt's auch eine Geschmacksrichtung, die heißt Walking Barrage. Das ist praktisch Artillerie, ne, aus dem Orbit, die aber langsam in eine gewisse Richtung kriecht, so dass du praktisch hinter der Artillerie weiterlaufen kannst. Das ist wie in Ernst Jüngers Stahlgewittern, ja. Es ist einfach eine gewisse Kriegsästhetik und so ein Mythos, der hier aufgetan wird. Der ist einfach faszinierend. Das ist fantastisch inszeniert. Das klingt gut. Das sieht gut aus. Und das hat seit Battlefield habe ich nicht mehr ein Spiel erlebt, das so viele geile Momente hat, die einfach organisch aus dieser Sandbox der ganzen Spielbestandteile entstehen kann. Ja. Und bei Battlefield ist es in den letzten Spielen immer seltener geworden. Die haben versucht, das, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich hatte das bei Bad Company 2 am häufigsten und danach immer weniger. Und bei diesem Spiel, holy shit, wie oft passiert da geiler Scheiß? Hammer.
Dabei ist die, also du bist ja jetzt echt über einen großen Teil des Gameplays auch schon gerannt und sowas und ich stimme dir bei.
Ja, ja, ich mach das immer.
Ja, ich finde das auch total gut und wer bin ich denn? Ich zahle ja nicht dein Gehalt, du kannst das machen, was du, was du willst. Nee, aber das tatsächlich, wenn man ganz am Anfang anfängt, diese Stratagems oder sowas, um das nochmal vielleicht ganz kurz zu erklären, ja. man hat eine Hauptwaffe, ganz klar, und eine Side-Weapon, das ist meistens irgendwie irgendeine Art von Gewehr, wie ein Shotgun, wie ein kleines Maschinengewehr und oder wie ich weiß gar nicht, was es dann sonst noch gibt, irgendwas in der Richtung und eine Side-Waffe wie eine kleine Pistole oder eine ganz kleine Maschinenpistole oder dergleichen. Davon kann man verschiedene freispielen. Die sind auch alle cool, damit kann man auch schon viel ausrichten, aber da kann man die ganz großen Gegner noch nicht mit platt machen und dann kann man 4 von diesen Spezialwaffen, diesen Stratagems oder Strategien auswählen, die dann eben sowas machen wie ein Laser, der von einem Schiff runtergeschossen wird zu einem Punkt, wo du diese quasi Granate hinwirfst, du kannst Lufteinheiten anfordern, die dann wirklich Brandbomben abwerfen an einem bestimmten Punkt, du hast es ja schon gesagt, aber du kannst auch kleine Geschütze irgendwo hinstellen, die dann kleinen oder Mörser, die dann auf Gegner schießen und du hast zwar gerade gesagt, die freundlichen, die leuchten blau, aber drunter stellen solltest du dich auch nicht. Weil das ist halt mit auch das Geile, dass ganz viel in diesem Spiel so haptisch ist. Also, dass wenn da eine Waffe runtergeschossen wird, dann kommt die halt auch in so Pots an, ähnlich wie du auch selber als Helldriver runtergeschossen wurdest. Die werden dann erstmal vom Schiff runtergeschossen. Du kannst in den Himmel gucken. Du kannst dein Schiff sehen, irgendwo im Orbit. Und du kannst sehen, wie dieser Pot runterfliegt, in die Erde sich gräbt, vor dir, am besten vor dir, nicht auf dir drauf. Das ist nämlich eine ganz schlechte Idee, wie gesagt. Dann geht die auf und die Waffe erscheint da drin, du kannst sie rausnehmen. Und diese Haptik, die zieht sich bei ganz vielen durch das Spiel. Und ich glaube, das hat auch diese Kriegsspiel-Ästhetik hat dann, kommt oder ist dem noch zuträglich, weil du dann eben auch bei sowas wie, weiß nicht, wenn du auf die Karte guckst, auf die Minimap, dann nimmt er den rechten Arm, glaube ich, hoch und schaut da drauf, auf seine kleine Minimap. Und in der Zeit kannst du diesen Arm nicht benutzen. Also du kannst dann zwar noch laufen irgendwo hin, aber kannst nicht mehr schießen. Was in der Hektik des Gefechts dann auch manchmal schwierig ist, weil du denkst, ah, fuck, da sind Bugs und wo sind die jetzt genau? Guckst auf die Minimap und denkst, ah, jetzt will ich draufballern und merkst erstmal für eine halbe Sekunde nicht, warum kann ich nicht schießen? Ah, ich habe die Minimap noch auf. Und das ist geil. Das ist geil. Es gibt Punkte, wo es auch doof ist, aber das sind Punkte, wo es geil ist, dass es auch so untererklärt ist, weil das sagt dir erstmal keiner, auch nicht im Tutorial.
Richtig, das Spiel ist sehr sperrig. Das Tutorial ist auch eigentlich eher satirisch. Das ist so ein 10-Minuten-Hinderniskurs, ne, wo dann später diese Stimme des ruppigen Veteranen, der am Anfang noch sagt, dass er nicht leicht beeindruckt ist, dich zum besten Soldaten erklärt, den der je gesehen hat, und dann wirst du direkt tiefgefroren oder an die Front geballert. Da kriegst du wirklich bloß die Basics mit. Und die Basics sind bereits gut. Das ist ein echt gutes Gunplay. Die Bewegung der Spielfigur ist angenehm, ein bisschen wuchtig, ein bisschen träge. Auch das Fadenkreuz im Spiel ist ein bisschen ungewöhnlich. Das ist nicht in der Bildschirmmitte festgeballert, sondern je nachdem, ob du gerade sprintest und wie schwer deine Waffe ist, gibt's wirklich eine gewisse Zeit, die zum Beispiel ein MG braucht, um in die Zielrichtung zu rotieren. Das transportiert das Spiel sehr gut. Das fühlt sich richtig gut an. Waffensounds, Trefferfeedback, Waffenhandling ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gelungen. Und dann gibt's so viele Feinheiten und die einander zu erklären und rauszufinden. Und ich finde, das hat schon einen großen Reiz, dass du halt ab und zu so ein Noob, ich habe jetzt einen von meiner Feierabendgruppe regelmäßig dabei, der ist halt noch so ein Küken in einem einstelligen Levelbereich, der baut immer wieder Mist, dem kann man sagen, da vorne die Pflanzen, die sind wie Minen. Was? Bumm. Und du musst jetzt übrigens, hast du gesehen, dass übrigens zwei unserer Teammitglieder tot sind? Was? Die musst du reviven. Die kommen nicht einfach von alleine wieder. Ich habe das bis jetzt die ganze Zeit gemacht, aber guck mal nach oben links. Guck mal, ob du den Resupply hinkriegst. Okay. Und dann kriegt dann so langsam das Spiel mit. Und das ist, es hat viele so kleine Elemente, die sind etwas sperriger, an die muss man sich gewöhnen, die muss man erlernen oder da kann man Skill entwickeln und das immer besser machen. Gerade diese Strategie, ich gucke bis heute und ich habe über 20 Stunden im Spiel immer noch nach oben links, wie die Dinger heißen. Ja. Aber die kann man auch auswendig lernen. Die sind immer gleich für die verschiedenen Waffen. Und die kann man auch meistern und die in praktisch unter der Sekunde rausdrücken. Ich krieg's nicht hin, gerade wenn ich nervös bin. Ich bin da sowas von gestresst und hektisch. Ist furchtbar.
Ja, das ist, da hast du ja vorhin kurz gefragt, da kann ich vielleicht einwerfen, wie das beim PC ist. Ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang, klar, Maus- und Tastatursteuerung wegen Shooter und sowas, da bin ich nicht mit dem Controller auch nicht am PC mit dabei. Funktioniert alles super und vieles so, wie man es gewohnt ist. Ich weiß aber noch am Anfang, ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, welche Tasten das waren, ich überraschend viel geändert habe, weil ich irgendwie dachte, okay, irgendwie ist das unlogisch, dass da jetzt irgendwie nachladen ist oder da jetzt irgendwie hinlegen ist. Ich weiß es gar nicht. Also es fühlte sich alles irgendwie nicht ganz richtig an. Teilweise habe ich es dann doch wieder umgestellt, so wie es am Anfang mir auch vorgeschlagen wurde, weil ich dachte, oh, okay, in dem Spiel ist dann das doch besser, das so und so zu machen. Und was ich ganz, also fast nie mache, weil mir das immer zu umständlich ist, beziehungsweise ich viel zu dumm bin mir das zu merken, bei meiner tollen Maus Sachen auf die Seitentasten zu legen. Weil ich, da habe ich dann zum Beispiel dieses Strategy-Menü, was man dann aufruft, auf eine Seitentaste gelegt, damit ich eben noch die linke Hand komplett frei habe, denn da ist das Digipad quasi die WASD-Tasten. Und wenn ich da jetzt noch irgendwie links auf der Tastatur mit einem kleinen Finger auf der Shift-Taste oder sowas drücken würde und dann WASD drücken müsste in der richtigen Reihenfolge, da würde ich zumindest in meinem Alter nicht mehr richtig hinterherkommen. Und auch ich bin da immer noch so. Es gibt so zwei, drei Spezialwaffen, ich will irgendwie weg davon, dass ich immer Stratagems sage, weil ich glaube, ich erstens spreche ich das falsch aus und zweitens klingt es komisch. Naja, also diese Spezialwaffen, da gibt's ja welche, da muss man nur vier Knöpfe drücken, irgendwie so ein schneller Orbit Strike oder sowas, links, links, oben, rechts, keine Ahnung. Und welche, da muss man, weiß nicht, 8, 9 Knöpfe drücken und da auch immer zu gucken, okay, links, links, unten, oben, oben, links, links, unten, rechts. Fuck, nein, scheiße, alles kaputt. Und dafür lässt man ein paar Sekunden und das zwischendurch zu machen, ist ganz, ganz schwierig. Was ich schade finde, ist, ich weiß nicht, welche Version du hast, aber das habe ich auch nur gelesen. Es gibt ja davon so eine Special Edition, die kostet, glaube ich, nur 10 Euro mehr. Und da hast du wohl auf deinem Schiff, also deinem kleinen Mini-Hub vor deinen Missionen, wo du Waffen auswählen kannst und Co., da hast du wohl noch so ein Menü, beziehungsweise so ein Trainingsoffizier oder so, wo du diese einzelnen Waffenbefehle lernen kannst. und immer wieder ausprobieren kannst und das auch auf Zeit, also das quasi in so einem kleinen Minispiel verpackt, dass du deine eigene Zeit da immer schlagen kannst.
Und
das
okay.
ist total geil, also stelle ich mir zumindest vor, für genau dieses Spiel, das kann man aber nur die Leute, die mehr Geld ausgegeben haben.
Ach krass, ich habe mich schon gewundert, was dieser Video, dieser Arcade-Automat, der abgeschaltete Stratagem Master, wie der heißt, oder Stratagem Hero, was der bedeutet auf dem Schiff. Aber das ist offensichtlich was für die Premium-Version.
Ja.
Das ist aber ärgerlich. Wir spielen ja immer so traditionell traditionell die Basisversion, weil es normalerweise die Bonusinhalte überhaupt nichts wert sind. Aber das ist ja witzig. Ich habe gedacht, das ist einfach bloß ein Gag, dass jetzt Tradition Master so.
Ja, vor allen Dingen, weil die ja sonst, ich weiß nicht, wie tief wir da einsteigen wollen, in der Monetarisierung und das, was du kannst ja auch noch extra Geld ausgeben.
Dazu kommen wir später.
Genau, da sind sie ja eigentlich fair und dann kommt da sowas, finde ich schade.
Ja, andererseits, andersrum aufgezäumt, haben sie vielleicht einfach nur eine nette Idee gehabt für die Premium-Version, die mal über das hinausgeht, was man sonst bekommt, nämlich irgendwelche Skins und wertlose Ingame-Items. Ja, auf jeden Fall ist es einer dieser Stratagem-System, eins dieser Elemente, die halt wunderbar unterstreichen, was dieses Spiel seltsam macht. Ne, so ein Transponder, wenn du ihn wegwirfst, der kann auch irgendwie von so einem Alien-Monster in einer Bewegung plötzlich wie so ein Baseball zu dir zurückgeschlagen werden.
Oh yeah.
Kann passieren, weil alles physikalisch korrekt berechnet ist. Und das ist, es passiert immer wieder cooler Schissel und Chaos. Und es gibt immer wieder am Wegesrand was zu entdecken. Es gibt so ein Ping-System, da kannst du auch den Leuten sagen, guck mal hier lang, man kann auf der Minimap Sachen markieren. Automatisch im Chat wird markiert, wenn einer deiner Kameraden irgendwie ein Point of Interest entdeckt. Und da gibt's ganz, ganz viel in diesen Alien-Welten zu entdecken. Natürlich ist es ein Risiko, sich überall umzuschauen oder gar die Gruppe zu trennen. Man kann ja immer wieder über so eine Alien-Patrouille kommen und auch generell spawnen Gegner neu. Die Bugs in sogenannten Bug-Breaches, die kommen dann einfach aus der Erde gekrochen in größer Zahl und je nach Schwierigkeitsgrad ist es auch wirklich erstaunlich, was da aus der Erde kommt. Die Roboter, die Automatons, da könnt ihr euch so vorstellen, so im Stil von Terminator 2, allerlei Kriegsmaschinen mit rot leuchtenden Augen, teilweise sogar Panzer und große Mechs, kleine Mechs mit Messern, die auf euch zurennen oder größere mit Kettensägen.
Und die schießen
und sehr
zurück.
Viel mehr, und sehr
die
viel mehr
zurück.
Ja, die schießen zurück. Die Bugs haben zwar auch so Fernkampfangriffe, aber die schwärmen eher aus. Die sind eher in der Anzahl groß und sind teilweise auch hart gepanzert und da gibt's auch schöne Exemplare. Kommen wir vielleicht später noch ein bisschen mal zu den Details, aber
ja.
Da ist echt was los. Und je mehr man so, je lauter man ist und je mehr man sich trennt, desto mehr Gegner stachelt man auf. Und da kann es auch wirklich schwierig sein, überhaupt noch die Extraction zu schaffen. Auf der anderen Seite steht die Gier nach Ressourcen. Denn überall gibt's halt was zu entdecken. Manchmal mehr Munition, manchmal irgendeine Spezialwaffe und manchmal sogar Premium-Währung oder die andere normale Freischaltwährung für die Unlocks im Spiel und Samples. Und das Sample-System ist auch wieder so etwas, das ist so ein Hauch-Extraction-Shooter. Denn die Samples, das ist je nachdem, das sind irgendwelche Alien-Materialien, die man da findet, die werden auch ein bisschen markiert. Also wenn man in der Nähe ist, werden sie dir in der Spielwelt mit dem kleinen Icon angezeichnet. Die muss man aufheben und extrahieren. Da musst du es mit den Samples im Gepäck hin zu deinem Shuttle am Ende des Spiels schaffen, um die überhaupt zu bekommen. Die bekommen dann auch alle in deinem Team. Deswegen ist es ein guter Stil, das haben am Anfang die Leute auch nicht kapiert, dass wenn jemand gestorben ist, dass du schnell seine Samples aufhebst. Die klaust du ihm nicht, das ist Gemeinschaftsbesitz. Und die sind dafür da, um eben deine Strategie mit zu verbessern, dass eben der Orbitalschlag schneller kommt, dass er einen größeren Bums macht, dass deine Luftschläge ein bisschen mehr Munition haben, dass deine Automatikgeschütze sich schneller drehen und vielleicht ein bisschen mehr Rüstung haben oder dass deine Spezialwaffen, die du aus der Luft droppen lässt, ein bisschen mehr Munition haben oder die Cooldowns alle insgesamt niedriger sind. Das ist eine dieser Metaprogressionen, die auch wirklich langsam vorangeht und die so ein bisschen eine Motivation ist, überhaupt zu spielen.
Aber da sind ja so zwei Sachen, die ich mir denke. Erstens sind diese Proben, ich habe immer noch im Kopf aus Helldivers 1, das verstehst du jetzt überhaupt gar nicht, aber ich weiß immer noch, wie wir Helldivers 1 gespielt haben mit einem Kumpel und da haben wir halt auch, gab es auch schon diese die Samples und die man aufsammeln konnte und dann haben wir immer gesagt, Probe. Noch eine Probe, Probe, noch eine Probe. Das hat sich so eingebrannt bei mir. Es ist, wie gesagt, was Witziges, was nur ich verstehe, aber man muss sich auch selber mal was Gutes tun. Diese Samples aber auch da, die sind ja sehr versteckt. Also ne, man weiß irgendwann, okay, die sind meistens an irgendwelchen, also manche davon sind, erkennt man, weil da zum Beispiel irgendwie ein besonderer Leuchtstrahl ist, weil da noch irgendein Rettungsbeacon ist von irgendeiner Kapsel oder sowas, wo du schon von Weitem siehst, ah, okay, an dieser Stelle, an diesem Punkt.
Oder große Gegnerbasen haben in der Regel
genau,
auch Samples.
Genau, da weißt du, da ist irgendetwas, aber auch da in diesen Gegnerbasen, das wird dir auch wirklich nur angezeigt, wenn du, in, sag mal, in 5 Meter Entfernung bist und sowas. In 10 Meter Entfernung siehst du das nicht. Ja. Und dann sind das so kleine, meinetwegen wie so kleine Blumen oder so, die man aber auch wirklich genau erkennen oder die muss man vorher erkennen, damit man weiß, ah, da ist so ein Sample. Manche erkennst du, finde ich, aber auch gar nicht, sondern erst, wenn du direkt daneben stehst. Und die sind mir eigentlich relativ egal. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur nicht so intensiv spiele oder sowas, weil ich da mit, ne, weil ich jetzt nicht unbedingt auf den nächsten Level damit gehen muss. Aber auch das, was du in dieser Metaprogression dann wirklich dann da rausholst, sind ja zumindest laut Beschreibung dann nochmal eine Sekunde kürzerer Cooldown deiner Orbital Strikes. So.
Eine Sekunde schnelleres Eintreffen des Geschosses, das macht einen Unterschied. Und die Cooldown-Reduktionen sind eher so bei den 10%. Das ist alles nur ein Hauch. Das finde ich auch gut so, dass du eben als Anfänger jetzt nicht wertlos bist. Du kannst immer noch Spaß haben in diesem Spiel. Aber es hilft halt ein bisschen. Es hilft so ein bisschen hinten raus, dir ein gutes Gefühl zu geben, der Placebo-Effekt. Und ich will halt schon, dass meine Geschütze sich schneller drehen und 50% mehr Magazin haben und 50% mehr Rüstung. Aber dafür brauche ich jetzt schon diese Super-Samples, das sind die seltensten und die gibt es erst ab dem Schwierigkeitsgrad 7 und der ist einfach höllisch und das ist auch noch so ein Element, dass man die etwas selteneren Samples für die etwas höheren Upgrades dann nur noch einen höheren Schwierigkeitsgraden findet und ja, es ist halt dennoch irgendwie super spannend, wenn man plötzlich irgendwie ein paar Samples gefunden hat, die man braucht. Vielleicht hat man sich gerade erst reingespielt und ist aus dem Idiotenhügel der einfachen Schwierigkeitsgrade heraus, wo man wirklich praktisch in Watte gewickelt einen am Boden gefesselten Bug vorgesetzt bekommt und eine Knarre in die Hand und jemand sagt, er schießt ihn. Es ist wirklich kinderleicht. Das ist sehr schade. In den niedrigen Schwierigkeitsgraden gibt es diesen wunderbaren Missionstyp des Flaggehissens. Dieser Missionstyp kommt in den späteren Schwierigkeitsgraden nicht mehr vor, was echt schade ist, weil es die patriotischste Mission von allen. Flagge die kommt auch kurz im Tutorial vor, aber die musst du mal in den Schwierigkeitsgraden 1, 2, 3, glaube ich, kannst du die sehen.
Habe ich gar nicht gespielt, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Also
man lässt es ja schnell hinter sich, aber
Entschuldigung, Schwierigkeitsgrad 1, 2, 3, das ist also unter meiner Nein,
das ist genau. Also irgendwie, für mich ist es motivierend, ich habe jetzt auch schon die ersten Super Samples bei mir im Gepäck, aber die sind jeweils mit Schweiß, Blut und Tränen erkämpft und das ist eben das, die ganzen restlichen Sachen, die du da findest in den Levels, ne, hier mal ein bisschen Super Credits, das ist die Premium-Währung, die man sich auch gegen Geld kaufen kann, hier mal ein bisschen Requisition Points, das ist die normale Freispielwährung, mit der man eben auch ne, anderen Kram kauft, oder Medaillen, auch noch so eine Unlockable-Geschichte, die werden dir sofort gut geschrieben, aber die Samples muss man nach Hause tragen.
Ja, das stimmt
und das sorgt halt dafür, dass es wirklich bis zum Schluss echt teilweise super spannend ist.
Das stimmt auch, aber ich meinte das vielleicht habe ich mich auch ein bisschen falsch ausgedrückt, ich meinte das aber auch eher in der Richtung, dass ich das so angenehm unaufgeregt finde. Also, wenn ich ein Sample da sehe, dann stecke ich mir den natürlich ein. Wenn ich den verloren habe, dann versuche ich den wiederzubekommen. Ja. Oh mein Gott, bin ich traurig, wenn das Drop oder deine Evakuierung quasi schon auf der Startfläche steht und man dann noch stirbt und man kommt einfach nicht mehr an die Samples, die dann ja auch noch da rumliegen dran und man weiß gar nicht, ach, das sind aber 10 Stück drin, die kann ich nicht noch dahin und deine Freunde müssen dich quasi mitnehmen und sagen, nein, vergiss es, wie aus einem schlechten Hollywood-Film, lass es da liegen, den Koffer voller Gold, also das merke ich da auch, aber das bestimmt nicht mein Spiel, ich gehe da nicht da rein und sage, jetzt spiele ich einfach nur und hole mir die Samples und gehe wieder raus und mir doch egal, was für Missionsziele ich habe und mir doch egal, ob da Bugs sind, die muss ich gar nicht abballern. Wenn ich da hinten lang gehe, dann muss ich nicht schießen und krieg viel schneller meine Samples. Also diese Farming-Runs oder sowas, die soll es ja auch irgendwie geben, sind mir zumindest da total egal. Und ich bin bei sowas nicht unanfällig. Ne? Also ich kann da auch schon mal gerne optimieren und mir denken, okay, wenn ich jetzt die nächste Waffe haben will, das nächste haben, dann kenne ich das auch, dass ich insofern das Spiel optimiere, dass ich gar nicht mehr das Spiel spiele, sondern einfach nur die Ressourcen bekomme. Hier ist aber interessanterweise so, dass es so unaufgeregt ist. Und das mag ich halt sehr. Nichtsdestotrotz, ganz am Ende jeder Mission klicke ich natürlich auf Stats und gucke nicht nur, wer am meisten Bugs getötet hat, sondern auch, wer hat am meisten Stratagems mit nach Hause gebracht. Na, auch wenn sie alle bekommen. Ne, okay, ich trotzdem mal. Ach, guck mal, ich war das. Ich habe 12, du nur 11. Na, komm.
Ja, die Proben, ja. Ja, das ist schon, der Spaß im Spiel ist eigenwillig. Und das ist auch das Motto des Studios gerade auf der Website. Da titelt ganz groß der Satz, a game for everyone is a game for no one. Also ein Spiel für jeden ist ein Spiel für niemanden. Also die wollen nicht den Massengeschmack treffen. Die haben ihre eigene Vision vom Spiel und auch den Patchnotes und in den Erklärungen des CEO, der auch wirklich viel mit der Community interagiert, wird immer wieder unterstrichen, dass alle ihre Designentscheidungen und alle ihre Patches und ihre Bugfixes und ihre Stellschrauben, was sie so verändern jetzt seit der Release des Spiels, alle dieser Fantasy untergeordnet sind. Und die Fantasie des Spiels ist halt so eine glorreiche, heroische, auch ein bisschen idiotische, weil halt ein bisschen hirngewaschene und lächerliche Supersoldaten-Fantasie.
Wir sind ja auch die Bösen.
Ja, nein, wir sind die Guten. Wir wissen es Gott sei Dank nicht. Und das ist das Schöne, das ist diese Doppeldeutigkeit, die auch von einigen Spielern nicht so richtig erkannt wird, ist ganz fantastisch. Es gibt in diesem Spiel, ne, also seit es bei Steam beispielsweise im Community-Bereich diese Orden gibt für Community-Posts, wo man jemanden auszeichnen kann, gibt's ganz viel Bait, ja. Also ganz viel Posts, die halt so ein bisschen Leute aufregen, damit sie halt irgendwie den Joker Auszeichen bekommen, weil Leute das da wieder Kopfschütteln drüber und es ist unerträglich geworden. Das muss Valve wieder abschaffen. Aber wie viele angepinnte Kommentare, so ganz hochgewotete Kommentare durch dieses System eben da jetzt irgendwie, bitte keine Wokeness ins Spiel einbauen, wo man in diesem Spiel doch Körperform und Stimme getrennt voneinander einstellen kann und so weiter, die sind da schon so viel weiter, aber manche User merken es einfach nicht. Aber
ja, das ist vor allem, das ist ja wirklich, also das habe ich jetzt so gar noch gar nicht mitbekommen, ne? Also weil ich gar nicht in diesem Steam-Bereich da drin bin.
Sei froh.
Ich liebe gerade um die ganzen Memes und Co., was es gerade von Helder, was bei mir reingespielt wird, aber diese ganze Diskussion überhaupt nicht. Und man kann für unterschiedliche Körperformen, ich dachte, der eine ist ein bisschen dicker, der andere ein bisschen dünner, ja. Und die andere ein bisschen dünner. Und ich glaube, ich habe auch meine Stimme ist auf random. Also jeder meiner Soldaten, der hat mal eine Frauenstimme, mal eine Männerstimme oder irgendwie so. Und ich freue mich immer, wenn ich dann auf einmal den Flammenwerfer dann durchdrücke und sie eine Frauenstimme manisch anfängt zu lachen oder sowas. Ich krieg
die sind doch sehr gut. Und darum geht's immer auch. Die ganze Inszenierung, die Rahmung in Kombination mit diesen episch inszenierten, mit dieser, ja fast schon auch wie selbst das Gameplay, was man da tut, der Militäreinsatz wirkt wie Propaganda. Ja, wir haben Capes, die im Wind wehen, riesige Luftschläge gehen hinter uns runter. Die Lichtstimmung ist teilweise absolut fantastisch, gerade wie Nebel und diesige Luft hier inszeniert werden, wie blutrot die Sonnenuntergänge teilweise sind oder orange. Es gibt ja auch einen Tag-Nacht-Zyklus, es sind ja auch richtige Planeten, die sehen wir aus dem Fenster unseres Raumschiffs, das ist derselbe Planet, den wir auf der Minimap sehen. Wenn jemand, also während wir die Mission planen, gibt es so eine holographische Planeten, wo wir die Missionen auswählen. Selbst wenn ein anderer Spieler das macht, sehen wir trotzdem, dass das Hologramm sich rotieren und so weiter. Und das ist dann auch wirklich die Stelle über diesem Planeten. Da merkt man auch, dass in diesem Spiel alles so wirklich ineinander greift. Da wird nicht viel mit Kulisse oder irgendwelchen, ne, sind wir nicht schon mal durch dieses Gemälde gelaufen, mit so ein bisschen Fake gearbeitet. Das steckt schon alles irgendwie da drin und das ist so eine Art Gaming-Sandbox und sie funktioniert hervorragend. Es sind extrem viele Details, wo man Meisterschaft entwickeln kann, aber jeder kann hier Spaß haben, kann einen coolen Luftschlag durch die Gegend hauen, direkt wenn er aufgetaut und zur Erde geschossen wird und dann aus seiner Kapsel rausspringt, sowas sagen kann wie Ready to Liberate und einen ähnlich dummen Spruch. Es ist absolut fantastisch.
For Democracy.
For Democracy und das ist so albern. Und gleichzeitig musst du dich nicht schämen, wenn du es ernst nimmst. Du kannst es auch einfach umarmen, diese bescheuerte Fantasie und auch ein bisschen so ein Rollenspiel durchführen. Und dann hast du wirklich diese, weil das gibt's ja nicht in der Realität. In der Realität ist Krieg eine ganz traurige, unbarmherzige, grauenhafte Geschichte. Aber in Hollywood, ja, oder in der Fiktion, in Romanen gibt's immer wieder diese Fantasie der verbrüderten Truppe, ja. Diese vier Typen, die ungleicher nicht sein könnten. Na, aber sie haben sich durchgebissen mit einem coolen Spruch auf der Lippe. Und genau das kannst du in dem Spiel machen, mit anderen Mitspielern.
Ja, das ist, hast ja auch wieder die eine Sache angesprochen, die habe ich vorhin schon mal mit dieser Haptik beschrieben. Ne? Also auch wenn du aus dem Fenster deines doch sehr kleinen Hubs, des kleinen Raumschiffs, es besteht eigentlich nur aus zwei Räumen, durch einen Gang verbunden. Ich weiß nicht, ob die das mal hinterher erweitern wollen oder sowas, weil sie ja ein bisschen Mühe tatsächlich geben. Du darfst deinem Schiff ja, damit fängst du ja auch, deinem Schiff ja auch einen Namen geben.
Oh ja, wie heißt dein Schiff? Man kann zwei Namensbestandteile aus einer riesigen Liste auswählen.
Es ist eigentlich so peinlich, peinlich, weil eigentlich müsste man was Peinliches wählen, sowas wie, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich habe, glaube ich, A Whisper of the Stars, also das Stern hier, Flüstern der Sterne, okay. Weißt du, weil es irgendwie, da war ich gerade mal drin und war so in diesem pubertären, oh, irgendwie muss es cool sein, aber kann eben auch sehr witzige Sachen geben. Wie heißt dein Schiff?
Also die DDR-Gene bei mir haben mich dazu gebracht, Purveyor of Individual Merit auszuwählen. Das fand ich angenehm sperrig, das hat so was Bürokratisches.
Ja.
Das finde ich ganz großartig.
Und vor allen Dingen, da hätte ich auch noch im Nebensatz erwähnt, dass die übrigens die deutsche Synchro und Co., ich habe es am Anfang auf Deutsch gezockt, echt gut ist. Also ist wirklich gut, ne? Und auch so Sachen schön auch übersetzt, schöne Sprecher und auch die Begriffe bei den Raumschiffen, die du daneben machen kannst, da kannst du auch sowas angeben wie Rechnungsprüfer der Schwerter oder so. Also man kann dem Ganzen auch so, wenn man selber will, entweder den pubertären, coolen Anstrich geben, wie ich es gemacht habe, oder halt den direkt sehr augenzwinkern, denn ist doch nur ein Spiel. Und das kann man dann selbst entscheiden dabei. Und was ich dann auch sagen wollte mit dieser Haptik, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn du da vorne stehst auf deiner Brücke und du guckst auf diesen Planeten drauf, das wird nicht so sein, dass es zu 100% genau die Spieler sind, die da jetzt angezeigt werden, die auf diesem Planeten unterwegs sind, auch wenn das immer wieder quasi kommuniziert wird. Aber du siehst tatsächlich, wenn da viele Spieler gerade auf diesem Planeten sind, weil das Ganze ist ja online gebunden und ist quasi in einer großen Echtzeit-Online-Welt, wo alle Spieler an einem Kampf kämpfen. Wenn viele Spieler an einem Planeten sind, dann sind da auch viele Raumschiffe über diesem Planeten und du siehst wieder irgendwelche Orbital Strikes runtergeschossen werden, wieder irgendwelche Helldiver gerade runtergeschossen werden und es fühlt sich zumindest so haptisch an, als wären die da gerade wirklich im Kampf und das haben die echt gut umgesetzt.
Du bist Teil einer größeren Kampagne, die andauert. Das ist so ein bisschen die Metra-Erzählung im Spiel. Die Progression ist die, dass du alle möglichen Rüstungen, die haben passive Boni, das müssen wir nicht weiter erklären, dass du verschiedene Waffen, Primär- und Sekundärwaffen und Granaten freischaltest und dann eben einen riesigen Haufen dieser verschiedenen Strategeme, ne, Geschütztürme, Minenfelder, Gasangriffe, elektrostatische Orbitalstrikes und wie sie alle heißen, ein Blumenstrauß an verschiedenen Luftschlägen, explosiv oder sonst irgendwas, Spezialwaffen wie Raketenwerfer, Lasergeschütze, Maschinengewehre, die du eben auch dann dich anfordern und im Kampf ausrüsten kannst. Das gibt, und dazu gibt es aber noch so ein, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, so Buffs. Das ist auch so ein bisschen etwas, womit du wirklich belohnt wirst. Wenn du dranbleibst, dann kannst du später auch einen ganz leichten Buff ausführen, dass die Helldiver in deinem Team ein bisschen mehr Schaden aushalten oder dass sie ein bisschen mehr Munition mit sich tragen können. Ganz sanfte Geschichten. Und das ist so die eine Progression. Die andere, wie schon erwähnt, mit diesen Proben, mit diesen Samples kann man seine Strategie stärker machen, aber das auch nur im begrenzten Rahmen. Dennoch hat man hier etwas, auf das man zuarbeiten kann. Und dann, was tut man dann noch? Dann verfolgt man vielleicht den intergalaktischen Krieg.
Also ist immer und immer wieder im Krieg. Du hast es vorhin auch schon mal gesagt, dass dann dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie du das bezeichnet hast, aber dieses, was hast du gesagt? Wie zur Arbeit gehen, genau, dass irgendwas, also Krieg wie zur Arbeit gehen, wo alle zur Arbeit gehen. Und das Witzige war wirklich, ich hatte eine Woche Spätdienst, das heißt also, wenn ich das Kind in den Kindergarten gebracht habe und dann nicht einkaufen gehen musste oder sauber machen musste oder Wäsche machen musste, was ja auch noch vorkommen soll, dann hat man da meistens nochmal so 2-3 Stündchen, die man alleine zu Hause ist und dann machen kann, was man will. Und das Gute war, in dieser Woche hatte ein Freund von mir auch Spätdienst. Das heißt also, nachdem ich das Kind in die Kita gebracht habe, hat man sich noch einen Kaffee genommen, hat man sich an den Rechner gesetzt und dann haben wir uns bei Helldivers getroffen und dann haben wir zusammen auf dem Schiff gesehen und da ist ja auch das Witzige, ich bin jetzt kein großer Emote-Freund oder wie auch immer, aber man kann so ein paar Sachen auch freispielen, natürlich gegen Ingame-Währung und da gibt es einen so eine Umarmung. Kannst du dich hinstellen mit offenen Armen. Und da hat er sich immer morgens hingestellt, 8.30 Uhr, ich komme auf sein Schiff rein, er steht da mit offenen Armen, meine Spielfigur geht hin, erstmal umarmen, dann in Discord sagen, guten Morgen, ja, Käffchen erstmal, ne, so vor dem ersten Planeten, wo wir jetzt ein paar Bugs abballern, wollen wir erstmal, na gut, es war so wunderschön, also diese Welt, die man sich selber da so aufgebaut hat, das hat so Spaß gemacht, also ich weiß gar nicht, warum das dieses Spiel da so schafft, wo doch die Elemente ja bei anderen Spielen, ja, also es ist ja nicht das einzige Spiel, was Emotes hat, Weißt du, das einzige Spiel, ja, wo man sich umarmen kann. Oder so. Also das ist.
Aber diese Brüderlichkeit, ne, angesichts des Chaos und mit diesem Augenzwinker, das passt halt einfach. Für mich war es fast ein bisschen intim, ja. Ich habe dich jetzt irgendwie zum ersten Mal kennengelernt, als wir miteinander mal irgendwie eine längere Mission gespielt haben, so eine ganze Operation aus mehreren Untermissionen. Da wolltest du gleich von mir eine Umarmung auch zum Abschied. Das war mir fast ein bisschen zu intim, aber das ist okay. Das kann man schon machen.
Hättest du auch ablehnen können? Da wäre ich nur ein bisschen enttäuscht.
Nein.
Ich bin aber auch jemand, der duzt sofort. Weißt du? Ja. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet. Weißt du?
Ja, jetzt habe ich gleich gemerkt, okay, die können nichts dafür. das ist denen so in die Gene gelegt und das ist auch ganz cool. Aber ja, diese gemeinsamen krassen Scheiß erleben in diesem Spiel ist cool. Und wenn man langfristig, gibt es eben dieses Element, was auch für mich faszinierend ist, ne? Call of Duty und Co. versuchen es immer wieder, aber die nerven mich und schrecken mich ab, indem sie mir das Interface zuscheißen mit irgendwelchen Battle Passen und Zusatzevents und hier jetzt Iron Man und die Simpsons sind jetzt auch dabei, das ist jetzt übertrieben und verzerrt dargestellt, aber so ein bisschen empfinde ich AAA-Service-Games inzwischen und 1000 verschiedene Freischaltwährungen und ein Endgame, das wirklich nur noch aus schlimmem Grind besteht und das sehe ich hier halt nicht. Hier gibt's stattdessen irgendwie ein ganz faszinierendes Element, dass man es wird eine Art Kampagne erzählt, eine Story. Du wählst deine Mission aus so einer Sternenkarte aus. In der Mitte ist Supererde und der Mond. Da kannst du aber nicht hinfliegen. Und ganz am Rand, jetzt von zwei Seiten kommen Gegner. Auf der rechten Seite oder sagen wir mal im Osten sind das gelb markiert die Terminiden, die Bugs, also diese Käfer. Und auf der linken, auf der westlichen Seite rot markiert die Automatons, die Roboterarmee. Und die halten bestimmte Sternsektoren. Da sind diese Planeten fest in der Hand der Roboter oder der Käfer. Und da kannst du keine Missionen durchführen. Es gibt aber so umkämpfte Gebiete in diesem Sternsektor. Und die ändern sich auch. Und um die auf diesen umkämpften Planeten kannst du Missionen auswählen. Und dieses geopolitische Bild, das verändert sich. So gab es in den letzten Wochen auch Verteidigungsmissionen auf der Seite der Automatons. Da musstest du praktisch die Roboterarmee zurückhalten. Da haben wir, glaube ich, versagt. Das ist immer auch so mit einer Meta-Quest verbunden. Da hat die ganze Community irgendwie, sagen wir mal, ein paar Tage Zeit. Aktuell ging es darum, irgendwie 6 Verteidigungsoperationen erfolgreich durchzuführen. Hat die Community nicht geschafft. Ich glaube, es hat an der letzten Mission gehapert, weil das auch riesigen Aufwand braucht. Da müssen sehr viele Leute sehr lange spielen und auch diszipliniert die richtigen Missionen spielen. Ne? Die Roboter sind viel schwieriger, die Käfer machen viel mehr Spaß.
Genau, ja, kommt auch darauf die Missionsarten wiederum an, aber hast du das sofort verstanden?
Nein.
Nämlich da war, okay, 6 Verteidigungsoperationen, 6 Defense, wie auch immer. So, dann spielen wir so eine Runde, ne? Ich und mein Kollege.
Die Zahl steigt gar nicht.
So, und dann passiert da gar nichts. Dann sagen wir, ist das jetzt ein Fehler? Haben wir was falsch gemacht? Wir müssen defenden. So, und nächster Tag steht auf einmal 3 von 8 befreit oder verteidigt oder irgendwie sowas. Und wir haben es die ganz lange nicht verstanden. Da ist halt wieder dieses, wie ich vorher gesagt, bei vielen Sachen, das Spiel erklärt dir vieles nicht und das ist geil. Es erklärt dir nicht, dass wenn du ein Stratagem ausgewählt hast und hinfällst, weil du stolperst, den Stratagem fallen lässt und auf einmal macht er den Orbital Laser genau an der Stelle, wo du gerade hingefallen bist. Das erklärt er dir nicht, das findest du raus, das ist cool. Das ist diese Haptik dahinter.
Auch das Nachladen, ne? Dass du das Magazin, das halbe Magazin, was du jetzt gerade nachlädst, wegwirfst. Die Kugeln sind weg für immer. Das macht kaum ein anderes Videospiel. Ja. Dieses macht es.
Oder auch da beim Nachladen, dass solange noch eine Kugel drin ist, du schneller nachlädst, als wenn das Magazin ganz leer ist. Das erklärt dir da auch niemand. Das kriegst du irgendwann raus, das kriegst du durch Memes raus, wie auch immer, durch Tipps und Tricks, die auch wirklich Sinn ergeben. Das gibt dir dann nochmal ein Gefühl, du bist noch mehr in dieser Community drin, weil die Community dir wirklich wertvolle Tipps gibt. Das finde ich cool, dass es da untererklärt ist. Aber bei sowas, wo es darum geht, das ist dein Ziel, mach das, defende das und das und dann defendest du das und das, denkst du, aber es bringt überhaupt gar nichts. Und da dachte ich, ich bin nicht dazu dumm. Also ich habe es am Anfang nicht verstanden.
Ja, du hast mitgeholfen, aber das ist halt ein gigantischer Community-Effort, wo auch gerade die Community noch dabei ist, genau rauszufinden, wie das funktioniert. Sieht wohl so aus, dass die verschiedenen Planeten so eine Art Lebenspunkte haben. Da wird ja auch angezeigt, zu wie viel Prozent sie liberated, also befreit sind. Und das scheint wohl so eine Art, pro Planet scheint so eine Regenerationsrate zu geben. Die werden also automatisch immer wieder Befreiungsgrad abbauen. Es sei denn, die Community wird konzentriert und in großer Zahl da antreten und Missionen erfolgreich abschließen. Das ist auch noch wichtig. Und so ist aktuell, ne, der Status der der Community-Theorie, dass sich möglichst alle Spieler auf dem Planeten stürzen sollten, wo die meisten Spieler auch unterwegs sind, weil dann die Chance am größten ist, dass der schnell befreit ist. Aber es
und das funktioniert das, ja auch gut, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen wolltest, aber das würde ich auf jeden Fall nochmal einwerfen, dass du es ja auch siehst. Du kannst ja bei, keine Ahnung, wie genau die Zahlen sind, bist du bei SteamDB und siehst, okay, jetzt sind gerade 350.000 Leute online, was übrigens ein super Wert ist, immer noch. Und dann siehst du bei Reddit, postet jemand ein Bild, wir sind gerade mit 320.000 Leuten auf dem und dem Planeten. Ne? Also ja. Also erstens funktioniert das gut, dass das da hingesteuert wird. Zweitens, dass diese Community darüber spricht. Und drittens unterhalten die sich dann auch noch wieder darüber, als wären sie in dieser Welt und sagen, ja, wir alle für Democracy, hier, gehen nieder mit dem Wachs, wir schaffen
es. Zur Community will ich eher zum Schluss nochmal was reden. Die Community ist am besten, wenn sie im Sinne des Spiels in dieser Fantasie Rollen spielt. Aktuell heult sie und schreit sie, das ist ein bisschen peinlich. Aber genau, das ist toll. Und es hat auch inzwischen so eine Art Narration angenommen, nachdem jetzt so ein paar von diesen Major Orders heißen die, also diesen großen Kriegsanweisungen vorbei sind, hat sich so ein bisschen eine Story entsponnen. Die werden stets mit einem kleinen Text angekündigt, ja, die hier die Terminiden haben dieses bei Planeten im Visier, oh, wir müssen sie da fernhalten, und irgendwie 4 Tage später, die Mission war erfolgreich, holy shit, die Bugs machen den Spielern mehr Spaß und das war sehr einfach, die Mission wurde niemals irgendwie kritisch und dann gab's erfolgreich, wurde verkündet, dass die Terminiden fortgeblieben schlagen wurden und da hat auch jeder einen kleinen Bonus bekommen zum Freischalten von Zeug. Das ist auch cool, wenn du nur einmal irgendwie kurz mitgemacht hast. Das gab's für alle und aktuell ist ein Planet von den Automatons belagert und wir müssen ihn befreien, weil auf diesem Planeten, so die auch die Erklärung wird, werden Exoskelette hergestellt. Die sollten jetzt eigentlich direkt jetzt demnächst an alle Helldiver ausgegeben werden und das ist auch etwas, was bereits beim Release-Trailer des Spiels geteasert wurde, dass es wohl Kampfroboter gibt, die man bedienen kann. Das ist etwas, ist es noch nicht im Spiel drin, wahrscheinlich zum Aufnahmezeitpunkt, zum Erscheinungszeitpunkt dieses Podcasts, weil wir den ein bisschen im Vorfeld aufnehmen. Wird das längst passiert sein und es sind vielleicht andere Dinge passiert, geht es gerade darum, diesen Planeten zu befreien mit der Motivation, dass wir dann alle coole Kampfroboter uns als Strategeme aussuchen können. Und sowas ist ganz witzig, das ist eine andere Art von Metaprogression und irgendwie Narration, das ist wie durch so einen Dungeon Master geführt. Das gab's wohl auch schon
den
im Vorgänger.
Den ominösen
Menschen namens Joel, über den auch schon sehr viele Witze gemacht werden. Und das ist spannend, wie sich das entwickelt. Die Entwickler bezeichnen dieses Konzept so ein bisschen, sie vergleichen das mit Dungeons und Dragons, also mit klassischem Tabletop, dass hier so ein übermächtiger Typ sitzt, der im Backend des Spiels die Stränge zieht, dass die Super Earth in seinem Wahn, das Gute zu tun, auch weiterhin von einem Fettnäpfchen ins nächste stürzen wird und eigentlich auch ja letztendlich scheitern. Es wird also definitiv auch enger werden. Das sieht man auch, wenn man sich diese Sternenkarte anschaut. Ich wäre auch mal sehr gespannt, wie ein Level auf Super Earth aussieht. Aber das Schöne ist eben, dass man Woche für Woche Einsätze auf verschiedenen Planeten hat. Und dass sich auch ständig was verändert. Manchmal ist das Wetter da anders. Aktuell wurden jetzt Meteorschauer hineingepatcht. Die sind schrecklich.
Habe ich noch nicht gespielt, seit mit dem neuesten Patch. Ne?
Wie ein riesengroßer Artillerieschlag. Da beißt du oft ins Gras, wenn du nicht genau darauf achtest, dass da so ein blaues Licht einen kleinen Hinweis darüber gibt, wo der Meteor zu Boden fällt. Generell gibt's immer wieder mal so besondere Faktoren. Ne? Hier ist jetzt gerade mal eine spezielle Artillerie für alle Einsätze auf diesem Planeten verfügbar. Oder auf dem Planeten haben wir plötzlich sintflutartige Regenfälle, eingeschränkte Sicht. Hier komplexere Probleme mit der Logistik. Alle Strategeme, 100% mehr Cooldown-Zeit. Holy shit. Und das ist auch etwas, was in höheren Schwierigkeitsgraden immer weiter anzieht. Und es wechselt sich aber eben ab. Du hast nie das Gefühl, ich habe alles gesehen. Oder ich kenne die Map auswendig. Und dadurch, dass es eben auch so ein Emergent Gameplay ist, was aus einer Sandbox heraus immer wieder coole Situationen erzeugt. Und wenn dann diese Suppe jede Woche auch nochmal leicht anders angerichtet wird, mit leicht anderen Zutaten, dann ist es für mich super spannend und super interessant, dass ich hier eben auch länger dabei bleibe. Ich muss das nicht im Rausch 4 Stunden jeden Abend zocken, wie ich das vielleicht.
Ja, weil es ja auch wirklich rein PvE ist. Ja. Ne? Also es gibt keinen Modus PvP. Nee. Natürlich kannst du deine Freunde umballern, es gibt Friendly Fire oder so. sowas. Aber es gibt jetzt kein, ich muss besser werden und ich muss der Beste werden, damit ich die anderen töte. Nein, du spielst es halt nur, viele fordern es ja. Was ich gut finde, dass die Entwickler auch gesagt haben, nein, es wird kein PvP geben. Es wird PvE bleiben. Super, weil dadurch hast du halt eben auch den Druck raus, wenn du nicht so gut bist. Und ich bin nicht so super gut, ich zock nicht so viel. Wenn ich zocke, dann will ich aber Spaß haben. Und auch bei dieser ganzen Metaprogression, die du gerade erklärt hast, die ist cool. Das macht Spaß, dann auch auf Twitter zu sehen, was sie da vielleicht für einen neuen Post machen, wo sie bei Super Earth oder Übererde oder wie das auf Deutsch heißt, dann wieder irgendwie einen Propagandaspruch ablassen. Das macht Spaß, das zu verfolgen. Das macht Spaß, auch da reinzugehen und zu sagen, morgens noch eine Tasse Kaffee oder sowas, komm, ich tue jetzt mal ganz kurz so für 5 Minuten, als wäre ich gerade wirklich auf der Arbeit hier und kämpfe gegen die Bugs. Aber du musst es auch nicht mitmachen. Wenn du willst, kannst du da einfach nur reingehen, irgendeine Bug-Mission auswählen, weil du Bock hast auf eine Bug-Mission, irgendeine Automaton-Mission, weil du Bock hast, gegen Roboter zu kämpfen, und dann spielst du die, ob das jetzt was für die Metaprogression bringt oder nicht. Also, das ist dann auch wiederum egal. Ne? Also, so zumindest habe ich das sehr genossen, weil ich habe halt auch bei den Automatons, deswegen haben wir wahrscheinlich auch verloren, genau meinetwegen, weil ich nicht bei den Automatons gespielt habe, sondern weil ich viel mehr Bock hatte, mit meiner Shotgun mir schön Double Tap und die kleinen Viecher da wegzumachen. Mhm.
Ja, es ist schon irgendwie ganz erstaunlich, wie unterschiedlich die beiden Fraktionen ankommen. Die Leute da draußen scheinen echt mehr Bock auf die Bugs zu haben. Das sind so Schwärme von Insekten, teilweise sind auch größere gepanzerte Charger dabei, so ein ganz klassischer Archetyp, oder riesengroße Titanen. Es ist wirklich wie aus Starship Troopers geklaut, mit ein bisschen Varianz. Auf der anderen Seite haben wir die Automatons, die schon sehr anders sind. Wenn man anfängt, mit den Bugs zu spielen, ist man es gewohnt, okay, das sind viele, die kommen dir nahe, aber die hältst du dir fern. Die paar, die Fernangriffe haben, die musst du halt aus der Ferne ausschalten, ansonsten halte irgendwie den Perimeter ein, ne, baue eine Killzone und das wird gehen. Und dann geht man auf so eine Mission gegen die Roboter, und die erschießen einen aus der Ferne. Wie frustrierend. Es ist ein ganz anderes Gameplay.
Die schießen auf einmal zurück. Ja. Und dann kommen sie mit ihren kleinen AT-STs, also so wie aus Star Wars auf einmal an. Und die schießen dann richtig. Oder mit kleine Leute mit Raketenwerfern drauf. Und mit einem Schuss von diesen Raketenwerfern bist du tot. Ja. Und das hast du bei den Bugs meistens nicht, weil da siehst du zwar auch die Gefahr, aber du siehst sie, und die muss meistens erstmal nah rankommen. Mhm. Und das heißt also, du musst eine ganz andere Taktik auswählen. Bei diesen kleinen Läufern, da in diesen Kampfläufern, diesen AT-STs artigen Viechern. Wobei, es gibt da noch kleinere. Also es gibt ja wirklich so Kampfläufer bei Star Wars. Ne? Die heißen nochmal an. Ist ja auch egal. Aber da muss halt einfach nur rumlaufen, weil von hinten kannst du den Roboter da oben drauf einfach wegschießen. Ja. Bei den ganz großen musst du halt, meistens ins Auge schießen. Oder bei den ganz dicken Panzern musst du halt auch gucken, dass du hinten gegen die, wahrscheinlich Lüftungsschächte oder sowas. Kühlrippen, genau.
Kühlrippen oder sowas, ja. Es gibt immer einen wunden Punkt. Es gibt immer eine Strategie, auch bei den Bugs, auch die schwer gepanzerten Bugs, die sind echt ein bisschen knifflig, bis man rausfindet, wo die ihre wunden Punkte hat, wie man die ausmanövriert, dass man an die wunden Punkte gut rankommt. Hier ist Teamplay super, wenn einer diesen dick gepanzerten Charger ablenkt, der lediglich am Bürzel verwundbar ist, dann ist es optimal, dann kann der andere ihn aus dem richtigen Winkel erschießen, und das ist auch eine wichtige Lektion, wo man Noobs von Profis unterscheidet. Die Noobs verballern noch ein Magazin völlig sinnlos in irgendwelche Rüstung, das machen die Veteranen dann nicht mehr. Und bei den Automatons ist es halt sehr viel mehr das Spiel mit Sichtlinien, das Suchen von Deckung, was bei den Bugs eigentlich völlig egal ist. Und das ist ein völlig anderes Spiel. Am Anfang war ich auch so ein bisschen traumatisiert durch meine ersten Missionen gegen die Roboterhorden, weil die auch irgendwie einfach nicht enden wollen und dann auch wirklich teilweise echt so wirklich harte Brocken auf einen werfen und praktisch dich so niederschießen und überrennen, bis ich dann festgestellt habe, holy shit, ne? Granaten funktionieren da sehr, sehr gut, besser als bei den Bugs, und mit den richtigen Waffen und mit der richtigen Strategie, man wird besser, man lernt, und das ist sehr schön. Und so bin ich gerade eigentlich hin und her gerissen, was mir da am meisten Spaß macht. Die haben auch verschiedene Eskalationsstufen. Ich bin gerade so weit, dass die Bugs mich auch langsam nerven, weil plötzlich auf höheren Schwierigkeitsgraden entwickeln die plötzlich ganz andere Verhalten. Verhaltensweisen, ja, und ein Gegner, den ich bis jetzt immer belächelt habe, wird plötzlich zu so einer Art Artilleriegeschütz. Holy shit.
Wobei, das ist ja auch noch das Coole daran, das sind ja dann sogar noch, ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich nicht sogar noch ganz neue Arten sind, die nur sehr ähnlich aussehen, weil die zum Beispiel diese ganz dicken Viecher, von denen du gerade gesprochen hast, bei den Bugs, die ja die auch so aussehen, tatsächlich wie bei Starship Troopers.
Mit so geschwollenen, grünen, flüssigkeitgefüllten Hintern, die, wenn man sie erschießt, die explodieren so schön groß, aber die die sind halt bis jetzt in den niedrigen Schwierigkeitsgrad einfach ein bisschen durch die Gegend gelaufen, die haben dich verfolgt, die haben dann irgendwann mit Säure gespuckt. Das war sehr gefährlich, das ist ein One-Hit-Kill, aber das habe ich irgendwann gelernt. Und plötzlich auf der Stufe 6 oder 7 fangen die an, aus ihren Hintern, aus großer Entfernung Artillerieschläge auf dich zu spritzen.
Aber da sind die auch grün. Da sind die auch auf einmal grün. Also sie verändern ihr quasi ihr Äußeres. Und das Schöne, auch über die Schwierigkeitsgrade hinweg, ist es ja so, dass der eine kleine Käferbug, der ist auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrade, der gleiche Käferbug wie auf dem schwierigsten, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das ist einfach der gleiche. Du lernst einmal, mit wie vielen Schüssen muss ich draufballern mit meiner Waffe, damit dieser Bug tot ist. Das lernst du und kannst die ganze Zeit durchziehen. Der Unterschied ist halt einfach, auf den höheren Schwierigkeitsgraden kommen viel, viel mehr davon. Ja. Und es kommen noch andere. Aber dein gelerntes Spielprinzip ist, das Gameplay, das ist nicht verloren. Es ist nicht auf einmal so, dass dieser kleine Bug auf einmal 5 Schüsse aushält, während der früher mit einem tot war. Der ist immer noch mit einem tot. Bloß sind halt 20 von diesen Bugs dann da, wo vorher nur 3 waren.
Es ist auch generell recht spannend, wie man so langsam das Spiel lernt und wie man das Verhalten ändert. Also wie ein Noob im Vergleich zu jemandem, der schon 10 Stunden gespielt hat, im Vergleich zu jemandem, der schon 100 Stunden gespielt hat, agiert. Also, denn wenn man mal so drüber nachdenkt und innehält, dann für mich war das auch wirklich eine kleine Leistung, dass ich da mal ein bisschen, es bringt absolut nichts. Es hat absolut keinen Mehrwert für dich als Spieler, irgendeinen Gegner zu erschießen. Das musst du tun, um nicht zu sterben. Aber wenn einer deiner Mitspieler irgendeine Patrouille markiert, dann heißt das nicht, er schießt die, sondern Achtung, da ist jemand. Und in hohen Schwierigkeitsgraden ist das schon fast ein Stealth-Game, dieses Spiel, da wo du es eigentlich vermeiden willst, mit irgendwelchen Gegnern irgendwas zu tun, weil du kannst nur verlieren, du kannst nur überrannt werden, sondern du sprintest von Missionsziel zu Missionsziel und versuchst dabei so unentdeckt wie möglich zu bleiben. Und das ist echt irgendwie ein kleiner, krasser Augenöffner.
Und dann geht dir dann irgendwann auch die Munition aus, weil das ist ja wirklich das die Munition, die am Anfang hast du noch mehr als genug davon und dann kommen nämlich langsam auch die neuen Taktiken, was jetzt den Koop und sowas anbetrifft, wirklich zum Tragen. Du hast ja nicht nur einfach so, dass du zusammenspielst und ein Ziel verfolgst, sondern du hast ja auch wirklich Mechaniken dabei, dass es was bringt, wenn man zum Beispiel, der eine hat einen Raketenwerfer drauf, dazu braucht er aber noch einen Rucksack, wo seine zusätzlichen Raketen drauf sind, die übrigens wieder diese Haptik wirklich zu sehen sind, also die einzelnen Raketen zum Nachladen.
Kann man zählen.
Siehst du und die nimmt die einzeln raus, packt dir den Raketenwerfer rein und du brauchst, um den nachzuladen, relativ lang. Lösung dabei ist, ein anderer stellt sich neben dich und lädt für dich nach. Per Knopfdruck hält er sich einfach an deinem Rucksack fest und wenn der dann quasi eine Rakete nachladen will oder bei ein, zwei anderen Waffen geht das auch, kann der für dich nachladen. Du kannst zwar dann, oder derjenige kann dann nicht schießen, kann dann nicht viel machen, unterstützt den anderen aber dabei, seine Waffe, die sehr stark ist in der Regel, die man nachladen muss, viel, viel schneller nachzuladen. Und das ist ein sehr starkes Koop-Element, was wirklich Spaß macht. Also ich freue mich richtig, wenn es da mal funktioniert und sehe, ach guck mal, da schießt gleich jemand mit seinem Raketenwerfer. Ich gehe mal hin und drücke beim PC auf der Tastatur, ist es E. Und dann halte ich mir an seinem Rucksack fest und er schießt einfach drauf los und drauf los. Ich mache in der Zeit nichts. Aber das ist schön, das macht Spaß.
Nee, generell, manchmal flutscht es einfach, du kommst in diesen Flow, du je länger du in der Mission bist, desto mehr eskalieren die Gegner auch ständig. Es ist also immer hinten raus, also oft nicht immer, aber oft hinten raus so richtig spannend und auf dem Zahnfleisch rettet man sich ins Shuttle und das gibt so gute Momente. Und das ist gar nicht so wichtig für mich, auch wie du es vorhin gesagt hast, ne, wie viele Proben ich jetzt heimbringe und da habe ich jetzt irgendwie maximale Erfahrungspunkte gesammelt für meinen Charakterlevel, der letztendlich auch nicht so wichtig ist. Du hast relativ schnell alles freigeschaltet. In den In-Game-Stores. Es ist einfach eine geile Fantasie und ein spannender Gameplay-Loop. Das ist wie bei einem Destiny oder Halo, wo du halt in 30 Sekunden irgendwie einen coolen Flow hast. Ne? Granate werfen, Gegnern ausweichen, die Waffe wechseln. So eine kleine Mini-Sandbox. Ist das hier eine etwas größere Sandbox? Du hast Momente, wo einfach nichts passiert, wo allesamt schweigend durch irgendeinen Alien-Planeten stapfen und du hörst nichts außer dem Wind und der Füße am Boden und dann hast du 5 Minuten später absolutes Chaos. Schreie, ja, wirklich, wenn Leute brennen und spitze Schreie von sich geben, bis sie dann endlich sterben, links und rechts gehen Luftschläge runter, es ist ein absoluter Clusterfuck, ja, vielleicht hat jemand das Mikro offen und beschimpft das auf dieselbe Art und Weise, es ist einfach glorreich.
Ja, es ist aber wirklich ja so, genau dieser Schrei, der kommt ja nicht von der Spielfigur, sondern von den Leuten, die sind, ah, ah, weil du dann auf einmal merkst, du drehst dich um und hinter dir kommen dann irgendwie nochmal, sind nochmal ein paar Bug Breach, also sind aus der Erde rausgekommen, dann kommt da nochmal so eine kleine Kohorte von 20 und leider sind alle deine Waffen gerade leer, du weißt, du brauchst ziemlich lange, um die nachzuladen und du rennst einfach nur da weg und dann kommt man leider, was heißt leider, das sind ja auch die schönen Momente, ne, es gibt ja einfach die, es ist halt auch auf höheren Schwierigkeitsgraden so, du kannst das kontrollieren, wenn du kontrolliert vorgehst, aber wenn du einmal in diesen Moment kommst, wo du gestorben bist und dann sind da 20 Bugs oder Automatons, die alle irgendwie um deine Leiche herum oder dein restliches Team herumkriechen, dann kommst du wieder mitten in den Kampf rein, dann hast du vielleicht auch gerade deine Stratagems alle benutzt, die haben einen gewissen Cooldown, der teilweise auch sehr lange ist. Meistens hast du ja auch noch eine dritte Waffe dabei, wie jetzt deine Autocannon oder besonderes Maschinengewehr, die sehr stark sind, die du eigentlich auch brauchst. Die hast du aber gerade erst quasi angefordert, kurz
die
vor
liegen
deinem
bei
Tod.
Deiner Leiche, ja?
Liegen bei deiner Leiche, könntest du dir wiederholen, wenn da nicht 50 Bugs rumkriechen würde, die du eben nicht tot kriegst mit deinen normalen Waffen. Und du kannst keine neue anfordern, weil es dauert gerade noch 3 Minuten, bis du sie wieder geschickt bekommen könntest von deinem Shuttle-Kurier hier da oben. Aus dem Orbit, dann bist du halt auch in dieser Spirale, wo du sagst, ja, okay,
ja,
wahrscheinlich nur noch rennen.
Es gibt definitiv Abwärtsspiralen. Also man kann den Bogen überspannen und dann haut dich das Spiel einfach links und rechts übers Gesicht und tritt dir nochmal zwischen die Beine und spuckt dich aus. Es gibt aber dennoch irgendwie erstaunlich oft noch den Moment einer kurzen Heldentat, wo man vielleicht noch dem Tod eine Minute von der Schippe springt. Gerade in der, wenn du selber ins Gras gebissen hast, kannst du den anderen Spielern zuschauen, wie lange man teilweise sich wirklich einfach am Leben festhalten kann, sprintend mit dieser sehr, sehr starken Hechtrolle. Die immer noch ein bisschen ein paar Meter verschafft, die, wenn du am Boden liegst, kannst du auch immer noch schießen, so ein bisschen wie bei Metal Gear Solid. Schönes Movement, bisschen weniger Explosionsschaden nimmt man da auch und da kann man immer noch den Angriffen davon hechten und wie so ein Hase, ja, der vom Fuchs verfolgt wird, immer noch Haken schlagen und versuchen, ne, einen Cooldown abzuwarten, dann vielleicht doch noch den Luftschlag vor die eigenen Füße werfen und versuchen wegzurennen, um da irgendwie die Horde hinter dir freizuhalten oder irgendwas zu tun, irgendwas. Hauptsache nicht ins Gras
beißen. Auch dieser Hechtsprung auf den Boden, dass du dann auf dem Boden liegst, auch wieder ein cooles Element. Und das haben wir ja schon ganz am Anfang, das war ja schon, was wir bei Helldivers 1 hatten, eben, dass du dich ducken kannst, wenn die, wenn deine Freunde hinter dir schießen, dann duckst du dich halt eben, die können über dich hinwegschießen. Jetzt ist halt dieser Hechtsprung noch mit drin, den es zwar bei Teil 1 auch gab, aber hier nochmal insofern wichtig ist, dass du gerade bei den großen Waffen die große Explosion machen, bei den großen Bomben oder den Artillerieschlägen, du auch sehr leicht davon getroffen werden kannst, selber getroffen werden kannst, auch von deiner eigenen Artillerie. Nicht, dass mir das irgendwann mal passiert wäre, aber habe ich gehört. Und dass du aber deutlich mehr, weniger Schaden nimmst, wenn du auf dem Boden liegst. Also wirklich viel, 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 viel weniger, sodass du halt das nicht nur als Element nutzen kannst, ich hole mir jetzt irgendwie ein bisschen Deckung oder versteck mich oder sowas davor, sondern schon fast so eine Automation entwickelst, okay, irgendjemand hat jetzt hier die 380 Millimeter Barrage angefordert oder wie ich sie nenne, die Tickets.
Dieser Idiot.
Das ist total das dumme Zeug, weil die einfach so überall streut. Aber es gibt ja so Leute, die machen das. Und
ich habe sie freigeschaltet und stolz wie Boller Ilse zu meiner nächsten Mission mitgenommen, hab dann irgendwie so einen kleinen Käferunterschlupf gefunden, hab diese Markierung, ne, diesen Transponder genau in die Mitte geworfen, bin ein Stück zurückgelaufen, hab mir gedacht, oh, jetzt geht's gleich los, die große Barrage und dann fallen halt große Bomben in einem riesigen Radius um mich herum, irgendwann auch auf mich, auf meine Teamkameraden, ich hab mich so geschämt, ich hab die seitdem nicht mehr angefasst.
Ja, die kannst du wahrscheinlich auch cool einsetzen. Ich habe vorhin noch irgendwo ein Video gesehen, wo es irgendwelche tollen Tipps und Tricks gibt. Da lief er so ein bisschen im Hintergrund, weil da auch über den neuesten Patch gesprochen wurde. Und da haben das, also in Anführungszeichen, die Profispieler diese große Barrage auch genutzt. Ich bin zu dumm dafür. Also die ist mir zu ungenau. Aber ja, genau das passiert. Aber du kannst ihm halt entgegentreten, indem du dich wirklich auf den Boden wirfst und dann überlebst du auch mal größere Explosionen da. Also das ist schon cool. Das musst du aber auch alles erstmal rausfinden.
Ja, da kommt die Community ins Spiel und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, über den ich auch ganz gerne sprechen würde, weil bei kaum einem anderen Spiel habe ich so viel Drama und auch Begeisterung und Ausdruck und Austausch mitbekommen, wie jetzt rings um den Launch und den Betrieb von Helldivers 2 in der Steam-Community und auch im zum Spiel gehörenden Subreddit, Reddit/r/Helldivers, ist der Austausch groß und schwankt sehr stark. Also am Anfang fand ich das sehr schön bei Helldivers, dieser Community bei Reddit, die war schon, die bestand schon wegen des ersten Teils und hat dann eben ne, die paar weißhaarigen Veteranen des ersten Teils sahen sich plötzlich einer Flut von neuen Spielern des zweiten Teils irgendwie konfrontiert und da war am Anfang so Durchhalteparolen, ne, ach, das tut uns so leid, die Entwickler ne, mit ihren Serverproblemen, seid denen nicht böse, guck mal hier, die Kommunikation ist doch ganz gut, also jede Menge Goodwill und fantastischer Austausch, sehr gute Memes und auch wirklich hochwertiger Content. Auf der anderen Seite haben wohl auf YouTube und bei Twitch sehr viele Content-Creator dieses Spiel so angepackt wie jedes andere und haben es optimiert und haben gesagt, das sind die besten Waffen, so schaltet ihr am schnellsten alles frei. Und so haben sich relativ schnell, bei Reddit übrigens sehr verachtet, so Strategien entwickelt, so Feiglingsstrategien, ist ein sogenanntes Meta, obwohl der Begriff vielleicht auch nicht ganz passend ist. Also es ist ein Standard-Loadout, was wohl das Beste sei, mit den Waffen, die am besten funktionieren, und alle haben dann so einen gewissen Verteidigungsmissionstyp gespielt auf den höchsten Schwierigkeitsgraden, da lauter Mörser-Geschütze hingestellt und praktisch den Ansturm der Gegner easy standgehalten, selbst auf den höchsten Schwierigkeitsgraden, sich dann all diese Ressourcen noch in dem Level zusammengesucht, um so maximal schnell auf Maximallevel mit allen Freischaltungen zu kommen. Und das fand ich sehr schön, wie da praktisch ein Kulturkampf stattfand zwischen den Anhängern dieser beiden Taktiken. Also der altmodischen spielt so, dass ihr Spaß habt, und den Leuten, die halt einfach versucht haben, so schnell wie möglich alles freizuschalten.
Aber gibt's das nicht überall? Also ich habe das nicht so verfolgt, so im Detail. Wie gesagt, freue mich immer darüber, wenn ich jetzt irgendwie, im Moment ist der Algorithmus bei meinen Social Media Kanälen gut eingestellt. Mhm. Da kriege ich immer schöne kurze Helldivers Videos, die ich mir alle gerne angucke, weil da gibt es eine Explosion, da macht es bumm, da freut sich jemand oder ärgert sich jemand, damit kann ich leben. Das war es aber auch schon mit meinem Einblick in die Community da. Aber ich denke mir genau das gibt es doch fast überall, dass die sagen, okay, es gibt halt die eine Riege, die möglichst schnell das Maximum da rausholen will und optimieren will, in Anführungszeichen, wäre für mich auch überhaupt nichts, solange ich sie halt nicht bei mir im Spiel habe. Aha. Und ich hatte zumindest wahrscheinlich jetzt vielleicht einfach Glück, dass ich überraschenderweise mit den allermeisten Leuten, mit denen ich zusammengespielt habe, die haben das Spiel auch gut gespielt. Mal ist jemand schneller rumgelaufen, mal wollte jemand nur die Hauptmission machen, wo man dachte, ach komm mal, da vorne links, da kannst du aber so eine Nebenmission noch abgreifen, willst du nicht? Naja, gut. Aber sie haben es zusammengespielt. Also ich, für mich zumindest, meine persönliche Erfahrung war, dass ich davon zumindest nicht beeinträchtigt war. Und auch wenn ich das nicht gut finde, weil ich würde so nie spielen, aber ja gut, lass es doch. Ne?
Ja, ein Stück weit fand ich das ganz interessant, denn ich glaube, das ist eher so eine Gewohnheitssache, denn ein Streamer will halt irgendwie das High-Level-Gameplay zeigen, also die größten Gegnermassen mit den größten Bug-Titanen und diesen richtig schweren Automaton-Panzern und diese ganze Eskalation den Zuschauern auch irgendwie präsentieren. Und dafür haben die halt auch schon wirklich Strategien entwickelt. Genauso ein YouTuber, der lebt ja davon, dass er Tipps gibt und irgendwie jede Woche irgendwie ein neues, das ist die beste Waffe, in Call of Duty-Video macht. Und das funktioniert bei Helldivers halt nur so bedingt. Für mich war in Call of Duty stets auch die Motivation des Freischaltens und alles irgendwie Erreichens, der ganzen Progression viel ausgeprägter als hier. Hier ist das alles ein bisschen zurückgedreht, und da in dieser Gameplay-Sandbox der Spaß einfach so aus dem Game heraus entsteht und in den Momenten, ist mir das gar nicht mehr so wichtig. Und ein Stück weit war es wohl auch für die Entwickler so ein Moment, dass sie gesehen haben, okay, alle Leute haben diesen Schildrucksack, der so ein kleines Energieschild aufbaut. Alle Leute benutzen die Railgun, das ist eine sehr starke Strahlenwaffe, mit der man auch vor den schwer gepanzerten Käfern die Panzerung wegschießen kann. Alle haben die Breaker-Shotgun, das ist wohl die laut YouTube beste Shotgun.
Ich nutze sie auch.
Das ist das Einzige, wo ich zu meiner Schande gestehen muss. Habe ich irgendwo gelesen, dass sie ganz gut sei? Habe ich mal freigeschaltet, habe ich mal ausprobiert und für gut befunden. Ja,
ja, sie hatten recht. Mein Segen habt ihr. Ja.
Und da kam es zum schicksalsreichen Patch, wo dann eben diese Waffen allesamt genervt worden. Ne? Eine schlimme Sache. Die wurden schwächer gemacht. Da wurden teilweise irgendwelche Schaden reduziert, Magazingröße verringert und generell wurde ein Anreiz geschaffen, dass die nicht mehr so dominierend sind. Und teilweise ist es wirklich aufgefallen, dass viele mit diesem Equipment unterwegs waren. Die Entwickler hatten die Absicht, ne, probiert doch mal alles aus. Die Waffen waren ein bisschen zu stark. Unserer Meinung nach sind alle Waffen geeignet. Es gibt nicht irgendwie das Beste. Wir wollen das Spiel so ausbalancieren, dass irgendwie jedes mögliche Loadout irgendwie zum Ziel führen kann. Das und oh mein Gott, also die Community selbst bei Reddit, die zuletzt ja noch irgendwie sehr positiv den Entwicklern eingestimmt war, kreischt gerade, als wäre sie weit wundgeschossen und sieht keine Zukunft mehr. Der baldige Untergang des Spiels und das Sinken der Spielerzahlen auf Null wird bereits beschwört und beklagt und als völlig gerecht dargestellt. Es ist unglaublich. Bei in der Steam-Community ist es noch schlimmer, angetrieben durch diese Awards für die Posts. Die dümmsten Hot-Takes sind ganz nach oben gespült. Aktuell, es ist der absolute Wahnsinn. Es ist ein Drama vom Feinsten. Also sowas gab es zuletzt im Privatfernsehen für mich und das schaue ich schon lange nicht mehr.
Vielleicht muss ich da auch nochmal reingucken. Ich muss ja auch gestehen, ich habe auch nur jetzt gesehen bei den Patch-Notes, dass die Breaker ein bisschen genervt wird. Ich glaube hauptsächlich weniger Schüsse, glaube ich, im Magazin und ein bisschen mehr Recoil. Und da tatsächlich kann es sein, dass die dann nicht mehr so gut sein wird, ja. Und das finde ich vielleicht auch als Breaker-Nutzer ganz cool, erstmal schade. Auf der anderen Seite, wenn ich dann mal gezwungen wurde, eine andere Waffe zu nehmen, weil, wie, keine Ahnung, gestorben gerade und meine Hauptdrittwaffe, also die Waffe, die man extra dazu holt, konnte ich jetzt gerade nicht mal holen, da lag aber noch eine andere rum, nehme ich eine andere Waffe und habe dann auch bei den allermeisten auch gedacht, die ist ja eigentlich auch ganz geil. Die muss ich auch mal ausnutzen. Habe ich noch nicht gemacht. Aber da liegt auch ein großes Problem bei diesem Spiel. Wir haben so wenig kritisiert, aber es hat ja ganz viele Kritikpunkte. Und ein großes Problem, was ich finde, du kannst dir keine Loadouts zusammenstellen. Vor jeder Runde musst du dir die einzelnen Stratagems und deine einzelnen Waffen, also gut, die Waffen hast du einmal ausgewählt im Schiff, aber vor allem die Stratagems, worunter ja auch dann diese extra Waffen wie Maschinengewehr oder Railgun oder Raketenwerfer zählen, die musst du immer wieder neu zusammenklicken. Und das finde ich ein bisschen schade, weil erstens dauert das Ganze ein bisschen, dann hat das in sich dann wieder Probleme, weil da merkt man einfach, da fehlt dem Spiel noch so ein bisschen Feinschliff oder sowas, weil man einfach nicht versteht, warum es nicht geht, dass du ein Stratagem auswählst auf dem ersten Platz, dann denkst du dir aber, ach verdammt, das wollte ich gar nicht auswählen, ich will das wegklicken, aber du kannst dann in diesem Menü das nicht wegklicken, sondern musst einmal ESC drücken, dass du wieder eine Ebene höher kommst, dann kannst du wieder drauf gehen und dann kannst du wieder auf den ersten Platz was anderes legen. Das sind so Kleinigkeiten, aber das hat keine Möglichkeit, dir zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein Loadout, stelle ich mir zusammen aus 4 Stratagems, wo der Orbital Strike drin ist, der Laser drin ist, meine Autocannon und noch mein Geschützturm X, weil ich das vielleicht auch für diese eine Art von Mission brauche, weil ich die so spiele.
Naja, ich denke, die Idee dahinter der Entwickler ist, dass es eh ein Koop-Spiel ist und dass du guckst, welche Stratagems die anderen jetzt auch gerade auswählen, das sieht man ja, und dementsprechend vielleicht noch Anpassung vornimmst. Aber ja, das ist,
ja,
das kann man beklagen. Mein Hauptkritikpunkt wäre tatsächlich eher die Untererklärtheit des Spiels und vor allem auch der technische Zustand. Es wird besser, aber auch erst jetzt mit diesem Patch vor einem Tag, jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, sind zum Beispiel die Rüstungswerte plötzlich nicht mehr verbuggt. Es gibt ja verschiedene Rüstungstypen, leicht, mittel und schwer mit verschiedenen Rüstungswerten.
Was dir auch nicht richtig erklärt wird.
Wird dir nicht erklärt, ist trotzdem untererklärt. Auch die Waffenstats, die Entwickler meinten, unsere Waffen haben intern so um die 50 verschiedene Stats, also Faktoren. Was wir euch da im Menü zeigen, ist bloß eine grobe Annäherung. Nehmt das nicht so ernst. Die Rüstung war jedenfalls völlig verbuggt. Schwere Rüstung hat einfach nicht funktioniert. Hatte ich bloß unnötig verlangsamt, ohne einen Vorteil zu bieten. Das wurde jetzt gefixt. Die Community ist teilweise auch hier nicht erfreut. Ne? Es sind nicht genug Schadensreduzierung, aber es ist einfach aktuell ist sie halt gerade ein bisschen eingeschnappt. Ihre Hochzeiten hat sie, wenn sie lustige Videos produziert. Teilweise wurden wirklich von Userhand hervorragende Propagandaplakate gezimmert. Die Community ist in ihrem Rollenspiel teilweise auch wirklich wunderbar mit dieser Meta-Progression des Schlachtfelds Woche für Woche mitgegangen. Und hat dann einfach einen gefallenen Planeten beklagt. Die Nichtsnutzer, die Hochverräterischen, die gegen Bugs gekämpft haben, während die Automata Legion uns an der Westflanke in den Rücken gefallen ist und solche. Also dieses, ah, das ist so unterhaltsam. Und ich hoffe, das kommt bald wieder. Ich glaube, sie werden den Patch verdauen und es wird ja nicht der einzige sein. Ein bisschen Öl ins Feuer gegossen haben auch einige Entwickler, ne, bei Discord beispielsweise, als sie kommentiert haben, dass sie sich an den süßen Tränen der Community erfreuen. Das war vielleicht ein bisschen trollig. Ich kann damit leben, aber manche schreien hier schon wieder auch sehr, sehr hysterisch rum, dass es überhaupt nicht geht. Der CEO glättet die Wogen, indem er sagt, dass er Mitarbeiter auch irgendwie, wie hat das ausgedrückt, irgendwie Disziplinarverfahren. Ich glaube, er hat eine Formulierung gewählt, die ähnlich augenzwinkernd ist wie die ganze Inszenierung des Spiels, die für der Community auch mal so oder so gelesen werden kann. Ich finde das alles okay. Es ist ein unglaublich faszinierendes Spiel. Es macht Game as a Service, etwas, das ja eigentlich schon was wieder so ein bisschen ein Schimpfwort geworden ist. Ne? Das ist so dieser Hype, ja, auf den die großen AAA-Hersteller aufspringen. Und
weil man denkt, da wird Geld gemacht. Ne?
Jedes Spiel kommt mit einer Roadmap, mit einem Season Pass, mit irgendeinem völlig grindigen Endgame, mit einer super teuren Version. Alle Skins kosten immer 20 bis 30 Euro, weil es offensichtlich irgendwie ein Preis ist, wo irgendein Mittelmanager gesagt hat, das sind Leute bereit zu bezahlen. Und das ist entsetzlich in vielen anderen Spielen. Die Menüs sind zugeschissen mit irgendwelchen Werbeplatzhalterungen. Es gibt 10 verschiedene Ressourcen, weil es natürlich auch ein Crafting-System gibt und so weiter und so fort. Und hier in dem Fall haben wir A, eine Struktur und eine Progression so metamäßig, die ist ganz anders, als ich es bis jetzt kannte, ne, mit diesem Verlauf der Front, wo ich gespannt bin auf andere Planeten, andere Biome, andere Gimmicks, die die Entwickler vielleicht noch freischalten und eine Monetarisierung, die bis jetzt fair wirkt. Erstaunlich, es gibt eine Premium-Währung, die Supercredits, die kannst du kaufen und du kannst dies umrechnen, ne? Also 1000 kosten 10 Euro. Cents zu Supercredits. Das ist total krass.
Und du kannst, genau, es wird nicht.
Es wird nicht völlig krumm gemacht, ja, dass du bereits beim Kauf der Credits vergessen hast, wie viel sie wert sind. Das kannst du im Kopf machen. Und dann kostet so eine Rüstung auch noch irgendwie 2,50 Euro.
Und du kannst diese Währung auch zumindest einen großen Batzen, dass er erstmal, ja, weiß nicht, so 1000 Supercredits, wo du auf jeden Fall eine coole Rüstung und noch ein bisschen anderen Kram, den du da haben willst, die zusammenholen kannst, den kannst du freispielen, relativ, aha, schnell sogar. Also da kommst du auch irgendwann an Grenzen, weil diese Supercredits, die du dann wieder durch Medaillen, die du verdienst, freispielen kannst, die sind dann auch endlich.
Ja, du kannst auch welche manchmal in Missionen finden, sehr selten. Also sie sind da im Verhältnis zur Konkurrenz, also im Verhältnis zu dem, was ich als Game as a Service etabliert hat, sind sie gönnerhaft und aber überhaupt
Theorie,
nicht gierig.
Theorie ist, hätten sie gewusst, was für einen Erfolg das hat, hätten sie, glaube ich, noch mehr, ja, auf diese Monetarisierung geachtet und dass sie dann mehr Geld rauskriegen. Also, weil ich glaube, dass sie einfach so überrascht von dem waren, dass sie da, ne, dass, mit was für einen Erfolg sie haben, das haben sie auch schon gesagt, ne, und auch an anderer Stelle schon gesagt, dass sie jetzt ihre Roadmap und sowas, die sie ja natürlich intern haben, auch nochmal umstellen werden, weil, ne, da kommt, ist ja natürlich auch viel mehr Geld jetzt reingekommen durch all die, ja, Verkäufe, die da drin waren. Ich glaube, wenn die gewusst hätten, was das für einen Erfolg hat und wie viele Leute das spielen, dann hätten sie da vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr, ja, drauf geachtet.
Bin mir sicher, ja, der scheidende Sony PlayStation CEO Jim Ryan, der jetzt hier schnell noch 900 Leute entlassen hat, der war bestimmt auch noch mal in Stockholm und hat die Leute bei Arrowhead zusammengeschrien. Also wirklich zusammengeschrien, ja. Zugemacht die Tür und einfach nur auf die Ausdrucke gedeutet und gesagt, was fällt euch eine Rüstung für 2,50 Euro zu verkaufen? Seid ihr bescheuert? Ja, wir haben hier Analysen, die sagen, dass mindestens 10 Euro sein müssten. Naja, sie zieht jetzt die Schraube ein bisschen an. Es wurde bereits ein zweiter Premium Battle Pass veröffentlicht. Das ist so, und das heißt in diesem Spiel War Bonds. Das ist einfach nur, das kann man sich für 1000 Super Credits kaufen. Das ist auch Teil der Premium Version, wo man auch noch so ein Premium Upgrade kaufen kann. Ich glaube, für 20 Euro, dann ist es dann von 40 auf 60 Euro das Spiel. Da kann man noch ein bisschen mehr freischalten. Waffenvarianten und Rüstungen. Das ist dann tatsächlich etwas, das exklusiv ist für Leute, die mehr zahlen. Natürlich muss man auch hier sagen, man könnte für 1000 Supercredits, die man sich auch so im Spiel lange mühsam erarbeitet, sich diesen Premium Battle Pass Warbound genannt, auch selber freischalten, ohne einen Cent auszugeben. Also wer viel spielt, kommt da auch ran. Aber ich finde, die Hürden hierfür sind so niedrig und das, was da drin ist, ist so irrelevant, weil es im Spiel halt nicht darum geht, alles freizuschalten und alles zu haben, sondern einfach fucking Spaß in der Fantasie der Helden was zu haben und für Super Earth zu kämpfen und für die, wie heißt sie im Deutschen, die Managed Democracy,
gelenkte Demokratie
ist das für mich vollkommen okay. Ich bin wirklich beeindruckt und auch froh, dass es noch so ein Spiel gibt, dass sowas erfolgreich ist und ankommt und ein Publikum findet, so groß ist, dass der Entwickler erstmal 2 Wochen lang komplett unter dem Erfolg ächzt und fast zusammenbricht. Das gibt mir Hoffnung, weil ich hatte es nicht auf dem Radar und jetzt habe ich gerade den Spaß meines Lebens mit Videospielen aktuell und daran ist Helldivers zum großen Teil mitschuld. Das ist echt
ja,
gut.
Das ist ja eins, ich habe es ja vorhin gesagt, meistens habe ich 3 Spiele, die ich irgendwie so spiele. Im Moment ist das eins von diesen 3, das ist bei mir immer sehr viel wert. Ich weiß auch, morgen kommt wieder beste Freund, wir machen immer so eine Mini-LAN, das haben wir uns all die Jahre beibehalten. Da kommt er mit seinem richtigen Rechner vorbei, er hat seinen festen Platz an meinem großen Schreibtisch, dann wird ein Bierchen aufgemacht oder vielleicht auch 2 und dann wird erstmal 5 Stunden lang Helldivers 2 gespielt. Also das auf jeden Fall, ich bin gespannt, jetzt gerade Richtung Roadmap, ob jetzt die angekündigten, also wenn diese Folge irgendwann mal erscheinen sollte, dann ist es vielleicht auch schon soweit. In dieser Roadmap sind jetzt schon, hast du ja auch schon gesagt, angekündigt die Macs, die man da steuern kann, die es auch schon in Helldivers 1 gab und da auch cool waren. Also viel, was es in Helldivers 1 gab, die wird jetzt auch irgendwann seinen Weg in Helldivers 2 finden. Oder auch diese Warthog-ähnlichen Jeeps, die man dann nehmen kann, wurden ja auch schon gesehen in Videos, dass man halt wirklich mit Fahrzeugen über diese teils großen Maps dann fahren kann. Ich bin mal gespannt, ob es die in irgendeiner Weise nur in den quasi kostenpflichtigen Warbonds gibt, zumindest vielleicht die besseren Versionen, oder ob man die auch alle so freispielen kann, weil das wäre nochmal so ein einschneidendes Erlebnis, weil auch jetzt kannst du Waffen nur in dem großen Battle Pass freispielen, aber die sind alle nicht besser, die sind vielleicht mal ein bisschen anders oder so, als die du im normalen freispielen kannst.
Naja, hast du jetzt den Trailer gesehen, was wirklich jetzt am Aufnahmetag veröffentlicht wurde? Das geht dann schon mehr so ein bisschen in die Richtung, da gibt es auch kleine Elektrowaffen und sowas, also Waffenvariationen, die du so nicht im Spiel hast als Gratis-User. Das fängt langsam ein bisschen an, das sorgt auch ein bisschen für Unmut.
Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Nee, Fände ich dann schade.
Andererseits kannst du es ja wahrscheinlich, wenn du die 1000 Supercredits dir ansparst, ja dann doch noch irgendwann holen. Oder es ist immer eine schwierige Frage. Es geht vielleicht ein bisschen schnell. Das war sicherlich alles so geplant. Wir haben so den Rhythmus, ne? Einen Monat nach Release bringen wir den neuen Warbond raus, den neuen Battle Pass. Aber angesichts der Tatsache, dass eben das Spiel in so einem jämmerlichen Zustand war für viele Wochen, geht's einigen Leuten und weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin mir echt ein bisschen unsicher, vielleicht ein bisschen zu schnell. Und ich hoffe, sie haben ein gutes Gefühl und sind ein bisschen kaltblütig und bewahren einen kühlen Kopf und werden nicht gierig und lassen das Ding einfach ein bisschen länger laufen. Natürlich sehen sie auch die Fälle davon schwimmen. Das Spiel scheint seinen größten Hype hinter sich zu haben. Ich glaube, sehr viele Leute haben sich da anstecken lassen, was wirklich über die Mundpropaganda so erfolgreich geworden ist. Es wäre nicht bei Tag 1 so populär. Das hatte irgendwie seinen Spielerpeak 2 Wochen nach Release.
Der Graf, wenn du den auf SteamDB mal anschaust, der sieht interessant aus. Ja. Aber der pendelt sich jetzt gerade so ein. Ich glaube, wir hatten
immer noch auf einem guten Niveau, ne?
Ja, ich glaube, maximal hatten wir mal irgendwie 460.000 Spieler gleichzeitig. Jetzt pendeln wir uns irgendwie täglich immer so bei 350.000 ein. Aber das auch schon ein paar Tage hintereinander. Ist immer noch super. Das wird wahrscheinlich nochmal 100.000 runtergehen, aber sind wir immer noch bei 250.000.
Ja, das ist immer noch sehr gut. Aber das hat jetzt ein Publikum gefunden, das Spiel. Die Leute, für die es halt nichts ist, weil es eben bewusst als Spiel ist, das Ecken und Kanten hat und das sich eben nicht an jeden wendet, mit denen nicht jeder zufrieden ist. Als dass man lernen muss, dass man gezeigt bekommen muss. Ob man sich jetzt Tutorials anschaut, bei einem Twitch-Streamer zuguckt oder einfach im Idealfall von einem Veteran mal so Drill Sergeant-mäßig in den Kampf geschickt. Ich habe da so Spaß dran, mein Welpen aus dem Freundeskreis da regelmäßig abends zusammenzuscheißen. Ja, dass es wieder eine entsetzliche Leistung war. Und bis beim nächsten Mal erwarte ich, dass er ein YouTube-Tutorial geschaut hat. Das ist so gut. Das ist auch ein Rollenspiel, das ich sehr mag.
Da muss man auch sagen, wir haben, wie gesagt, wir haben uns vor heute einmal getroffen. Aha. Da haben wir dann einmal zusammengespielt. Und du scheißt dann aber auch sofort zusammen. Ich habe das erste Mal meine Waffe mitgenommen. Aus Versehen. Das ist mir einmal passiert, dass ich eine falsche Waffe mitgenommen habe. Und da scheißt du mich aber auch zusammen. Ja, ich soll mich nicht so anstellen.
Das ist also wirklich, ich hab dich zusammengeschissen, weil du halt mit Jammern beschäftigt warst, anstatt einfach den Geist des Krieges zu kanalisieren und einfach Spaß mit deiner nicht optimalen Waffe zu haben und trotzdem die geregelte Demokratie
Das war der Raketenwerfer, den du nur einmal benutzen kannst. Wie soll ich denn damit Ach ja, es ist mir nur einmal passiert, also vorher, Schatz, wirklich.
Aber ey, tatsächlich, ich hatte mal einen Abend, da habe ich irgendwie 17 Uhr noch mal einen Kaffee getrunken, weil ich irgendwie, ich war so müde und ja, ich bin ein alter Mann, ich vertrage nicht so viel Kaffee. Und dann habe ich dann gegen 20 Uhr an dem Tag dann noch mit meinem Kumpel gespielt, der wirklich sich blöd angestellt hat. Und durch das Koffein angetrieben, habe ich den so zusammengeschissen, also auch, na was heißt, getadelt. Ja, regelmäßig, aus guten Gründen getadelt, dass er am Ende der Runde fragte, ob ich jemals noch mal mit ihm zusammenspielen will. Aber ich, für mich war das einfach so gut. Also einfach so, ach, lass ihn lernen im Gefecht, ja. Denn wenn er wirklich blutet, dann sitzt die Lektion und das ist einfach großartig. Den werde ich auch wieder unter die Fittiche nehmen und irgendwann wird auch dieser Schüler besser als sein Meister, denn bei mir ist die Skill-Ceiling irgendwie bei Schwierigkeitsgrad 6 offensichtlich. Aber vielleicht entwickle ich mich da auch ein bisschen weiter. Ich muss jedenfalls zum Schluss dieser Sendung einfach nochmal loben. Auch wenn es in einem schlechteren Zustand erschien, also die Serverprobleme und so weiter, ich kann verstehen, ich habe es Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt, das Ende des Tunnels habe ich Gott sei Dank erst mitbekommen und nicht die furchtbare Phase, wo dieses Spiel wirklich kaputt war, für viele, viele Tage hintereinander. Und trotz der Untererklärtheit und der Tatsache, dass dieses Spiel nicht wirklich irgendwie ein Ende hat, man muss sich da selbst für sich den Spaß finden, das kannst du nicht durchspielen. Und irgendwann läufst du halt gegen eine Schwierigkeitsmauer, die frustrierend sein kann. Trotzdem ist es für mich eine absolute Empfehlung für jeden, der Bock auf Shooter und auf Koop-Action hat im weitesten Sinne. Das ist in so vielen Belangen so hervorragend designt, vom Audiovisuellen, von der Haptik, vom Feeling, von dem Gefühl für Wucht, zusammen noch mit dieser fantastischen Rahmung, dieser bitterbösen Satire. Das ist für mich definitiv jetzt schon heißer Anwärter auf das Spiel des Jahres und eine große Faszination, die ich jetzt mit dem Ende dieser Aufnahme nicht weglegen werde, sondern da werde ich immer wieder dahin zurückkehren. Es ist gut. Ich gebe eine große, dringende Empfehlung an euch ab, das auch auszuprobieren, wenn ihr euch hier irgendwie wiedererkennt. Wenn ihr Battlefield-Momente mögt.
Und ihr wisst genau, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und dann die erste Interkontinentalrakete, die man startet und dann irgendwie im Himmel da wegfliegt oder so. Guckt an, wohin sie fliegt und genießt es. Und die erste Bombe, die irgendwo rumliegt und man denkt sich, guck mal, kann man hier draufhauen? Mach das ruhig mal.
Mach das ruhig. Mit einem Nahkampfangriff.
Genau. Und dann euch überlegt, warum summt das denn hier so auf einmal? Mhm. Also, das sind aber Momente, die sie wirklich eingebrannt haben. Und auch gerade dieses Grafische, da haben wir nicht viel drüber gesprochen, außer dass es geil aussieht. Und in diesen Momenten sieht es auch wirklich geil aus. Wenn man genau hinguckt, das ist auch mal viel freie Fläche und mal ein bisschen matschige Textur.
Klar. Und so weiter, ne? Und irgendwie Jank, aber das ist vollkommen okay.
Aber das wird alles so überspielt. Und das hat mich auch wirklich, wirklich überrascht. Ich habe ein cooles Actionspiel erwarte, wo ich sagen würde, okay, da gebe ich mal eine Chance, aber dass einen das so reinzieht, also das erlebe ich selten und da freue ich mich, dass ich so ein Spiel gefunden habe, weil wie gesagt, so viele verschiedene Spiele zocke ich nicht und deswegen ist so ein Treffer da auf einmal dazu haben, aber da bin ich sehr glücklich drüber, muss ich sagen. Mhm.
Es ist eine schöne Situation, in der wir uns befinden und so fängt das Spielejahr 2024 nach diesem Mörderjahr 2023 fängt 2024 bereits ebenfalls hammergut an. Was ich dieses Jahr schon gute Spiele gespielt habe. Wir haben gerade Jochen Gebauer verloren. Sicherlich für 2 Wochen ein Final Fantasy VII Rebirth. Dann steht Ende März Dragon's Dogma an. Und es geht nur so weiter. Ich weiß nicht, wann das irgendwann aufhört. Aber aktuell mache ich mir keine Sorgen, dass es irgendwie langweilig werden könnte im Revier.
Das ist ja das Ding, weißt du, auf all die Spiele habe ich Bock, die kaufe ich mir alle, weil ich arbeite und Geld verdiene. Und weißt du, wo du früher so, dann kann man sich auch mal das leisten, aber denkst du, ich spiele alle? Nein. Und das ist so ein Ding, jetzt eben in diesem Helldivers, das kann ich in Häppchen genießen. Da muss ich nicht 60 Stunden dranbleiben, bis ich es durchhabe.
Stimmt, ich habe kein schlechtes Gewissen irgendwie, dass ich jetzt nur so viel Zeit reingesteckt habe. Ich habe ja nicht dieses, solltest du auch noch durchspielen, oder will ich mir jetzt diesen 100-Stunden-Klopper bieten? Ich hätte Angst, jetzt Final Fantasy VII Rebirth zu spielen. Ich mochte den Vorgänger sehr. Ich habe eigentlich richtig Bock auf das Spiel. Aber die Aussicht, so viel Zeit reinstecken zu müssen, und ich werde ja auch keinen Podcast dazu machen, also wäre das private Zeit. Boah, ich weiß nicht, das hemmt mich. Aber Helldivers, das habe ich 20 Stunden jetzt gespielt.
Ja, wir haben ungefähr gleich viel. Ich habe nochmal geguckt. Ich hätte gedacht, ich hätte mehr. Ich habe auch nur, darf man gar nicht sagen, knapp 20 Stunden oder so da gezockt.
Ist doch okay.
Aber das ist gut. Das ist gut investierte Zeit gewesen.
Und, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich da jetzt im nächsten Monat reinstecke. Ob das jetzt 10 sind, 5, wieder 20. Ist cool. Die Aussicht darauf, dass das Ding bei mir installiert ist, auf der PlayStation, dass das ab up-to-date gehalten wird, die Aussicht zu gucken, wie es da weitergeht, was noch Neues dazukommt, ab und zu mal reinzuschauen, ne, wie die galaktische Karte aussieht, regelmäßig im Helldivers-Subreddit die lustigsten Memes und oder bei YouTube irgendwie die lustigsten Clips mit komischen Scheiß, der in dieser fantastischen Kriegs-Sandbox passiert, mir anzuschauen und zu lachen und zu denken, das musst du auch mal ausprobieren. Darauf freue ich mich und ich hoffe, das ist, dem geht der Dampf nicht irgendwie schnell aus und bin auch relativ guter Dinge.
Schöne Worte. Ich habe schon das zweite Bier alle.
Herrlich. Ja, perfekt. Ich bin vom alkoholfreien auf Mineralwasser gewechselt hinter den Kulissen. Aber auch das, ja.
Ich hatte noch einen Budweiser hier oben stehen. Das war noch nicht mehr Kellerkeil.
Oh Gott, ja, sehr gut.
Dachgeschosswohnung, also ich sag mal so, weiß nicht, 19 Grad.
Ich muss sagen, das ist der Spirit-Soldat, ja. Einfach mit den Mitteln, die du hast im Gefecht, als hättest du die falsche Waffe zu einem Helldivers-Einsatz mitgenommen.
Ich hab sie einmal ist mir das passiert. Einmal. Aha. Und das wird mir jetzt immer vorgeworfen.
Davon erzählst du einfach nur ständig. Das ist dein Problem. Also, liebe Leute, das war unser kleiner Exkurs, vielleicht auch eine gewisse Therapiestunde und der Erklärungsversuch der Faszination Helldivers 2. Ich bin mir sicher, die ein oder andere draußen an den Geräten, der wird eine Meinung haben. Lasst sie uns wissen. Es gibt einen Thread zum Spiel bereits, der ist gar nicht so aktiv bei uns im weltbesten Spieleforum, forum.gamespodcast.de. Schaut da sehr gerne vorbei, macht mit bei der Diskussion. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann gebt uns doch irgendwie einen erhobenen Daumen oder eine 5-Sterne-Bewertung oder liked uns. Es geht um Sichtbarkeit in dieser verwirrenden Welt der digitalen Podcasts. Ich verstehe das ja selber nicht, ne? Matthias kommt vom Radio, der ist sicherlich ebenso verwirrt. Das wird ja gar nicht über Funk gesendet, aber ne, und auch nicht live. Das ist alles so schwer zu finden für einige unserer Freunde, die vielleicht auch einen coolen Helldivers-Podcast hören wollen. Deswegen spread the word. Empfehlt uns, liked uns, bewertet uns. Das hilft uns wohl tatsächlich sehr. Ansonsten, wer richtig super cool sein möchte, so ein Supersoldat, der für Übererde vielleicht auch die geregelte Podcast-Landschaft verbessern will, der kann uns direkt unterstützen. Denn wir machen keine Werbung, wir sind 100% unabhängig, wir kaufen uns unsere Spiele selbst, wir lassen uns davon Publisher nichts bezahlen, sind völlig ohne externe Einflüsse und machen nur, worauf wir Bock haben. Und das ermöglichen uns unsere über 6.000, ich glaube, es sind inzwischen auch schon über 7.000, ich weiß es nicht, Bäcker und Bäckerinnen. Das sind Menschen, die zahlen uns im Monat $5, 5 Euro über die Crowdfunding-Plattform Patreon und Steady, www.gamespodcast.de/abo, da könnt ihr mehr rausfinden, was es alles ist. Da gibt es auch jede Menge Schnupperinhalte, denn diese BäckerInnen erhalten das Vollprogramm. Da gibt es noch 4 Podcasts Extras, Dienstag bis Freitag, mit ganz vielen verschiedenen Formaten und coolen Gästen und ach, das volle Programm. Das kriegt ihr aber nur, wenn ihr uns unterstützt und wer das tut, der darf sich auf die Schulter klopfen, einen imaginären Orden anheften und sagen, ja, ich habe heute Gutes getan und das möchte ich hier an dieser Stelle, und ihr merkt, ne, am Ende des Podcasts, anderswo wird es am Anfang gemacht, das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal bewerben, ganz bescheiden, und mich jetzt zurückziehen in den galaktischen Krieg. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke dir, Matthias, dass du die Zeit und dein Raketenwerfer genommen hast.
Ja, der sieht aber auch sehr, sehr ähnlich aus, so wie die Autocannon. Also das
war ja. Schön, wie du dann auch gleich noch den Kritikpunkt der Strategieauswahl angebracht hast, um das noch zu erklären.
Siehst du?
Genau. Du bist also einfach zu durchleuchten wie ein Stück Plastik. Nun denn, Leute, habt einen wunderschönen Tag. Das war's mit Auf ein Bier. In einer Woche haben wir wieder einen Podcast für euch. Wer weiß zu welchem Thema, wer weiß mit welchem Bier. Ihr werdet es rausfinden, wenn ihr dabei seid. Bis dahin.